Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 141. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Alex.
Servus.
Und der Star-Tenor Marvin.
Oh Gott, ja, hallo.
Wir haben ein randvolles Programm und ich würde sagen, wir fangen mal ganz entspannt mit dem dann doch irgendwie leicht traurigen Abschied aus diesem europäischen Spielplan an.
Du willst Porto und ganz entspannt in einem Satz unterbringen?
Ja.
Das fängt doch schon total verkehrt an.
Ja,
also an Porto war ja vieles, aber nichts war entspannt. Also der Abend war, der wird mir auf jeden Fall in ewiger Erinnerung bleiben. In alle Richtungen, in alle Höhen und in alle Tiefen. Also die erste Halbzeit war einfach so geil, die Tore zu sehen, 2-0 zu führen. Es war einfach von vorne bis hinten nur geil. Ich habe mich so krass gefreut, die Stimmung war perfekt, war echt Bombe.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade, ja, ich muss auch sagen, die Tore wiese auch vielen. Ne? Also ich meine, das waren ja keine Gaukeltore. Das waren ja teilweise richtig ansehnliche Dinge. Da muss ich schon sagen.
Also die waren ja alle...
Ja, Spicke 1, 2, 3, ne?
Die waren ja, Gegentor. Ja, auf jeden Fall. Naja, ich habe jetzt die Gegentore jetzt nicht so zwingend immer dazu gezählt. Ja. Nee, aber die Tore von der Eintracht waren schon richtig gut, das muss man sagen. Ja, ich weiß nicht, wollen wir chronologisch beginnen, das können wir machen, wie wir wollen, aber natürlich, dass wir zur Halbzeit 2-0 führen, also ich meine, 37. Minute macht der Eigner das 1-0, habe ich schon gedacht, geil, also das ist alles ausgeflippt. Die Stimmung war ja auch grandios, das muss man auch mal sagen, an dem Tag nicht nur die wunderbare Choreo, das war wirklich wieder ein richtig geiles Ding, ja, nicht nur Nordwestkurve, sondern auch Gegentribüne, ja, das sah richtig wunderbar aus, alles war vorbereitet für ein Fußballfest. Und ein Fußballfest war es ja im Endeffekt auch. Ja, super geiles Tor vom Eigner. Da habe ich schon gedacht, wow, 1-0. Und dann sind wir dann damit auch in die Halbzeit gegangen. Also ich war zu dem Zeitpunkt ziemlich glückselig.
Ja, das war ich auch. Vor allen Dingen, also jetzt mal nicht nur die Tore, auch wie die Mannschaft aufgetreten ist und gekämpft hat. Ne? Also das hat einfach echt Spaß gemacht zuzugucken. Klar waren da auch immer Sachen dabei, gerade hinten in der Defensive. Da haben wir nicht immer optimal ausgesehen, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie mal den Gedanken, boah, Eintracht, was machst denn du da? Wie ich das in so vielen Spielen sonst 100 Mal am Abend denke. Und es war halt echt einfach nur geil. Die Choreo, du hast es nochmal angesprochen, die war ein Traum. Also es war einfach Weltklasse. Ja, was willst du da noch viel zu sagen? Es war einfach von vorne bis hinten nur geil.
Ja, nee, es war, also wie gesagt, dann auch die Lautstärke auch bei den Fans, also in der Kurve. Ich denke, wenn man sich da an das Spiel zuvor, Bremen war auch okay, aber es war nochmal eine ganz andere Emotionalität, die an diesem Abend, am Donnerstag, dann gegen Porto da war. Jeder hatte richtig Bock. Und es war halt auch eine ganz andere Vorstellung auch von der Mannschaft im Vergleich zu, naja, ich will mal sagen, das Spiel davor gegen Bremen, ja, das haben wir ja schon letzte Woche besprochen, das war einfach nix, ja. Und dann eigentlich was viel, viel besser gespielt gegen Porto, gegen einen hochklassigeren Gegner. Aber du hast gemerkt, da waren zwei Mannschaften auf dem Platz, die wollten halt auch ein bisschen offensiv spielen und das haben sie durchgezogen. Ja. Irgendwie ganz komisch war aber das nach dem 2-0. Ich konnte mir nicht helfen. Ich habe mich ein bisschen gefreut, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, scheiße, jetzt führen wir 2-0. Ich habe mich nicht so sicher gefühlt. Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber ich habe mich nicht so gefühlt, als hätten wir das Ding jetzt sicher in der Tasche, sondern, oh Gott, jetzt kommt Porto. Die machen genau das, was wir letzte Woche mit denen gemacht haben.
Vielleicht hatte ich einfach vor dem Spiel zu viel Appleboy getrunken, aber das Gefühl hatte ich in keiner Sekunde. Ich war mir einfach so sicher. Ich weiß nicht, ich war so glücklich, dass ich Hotelzimmer sowohl in Neapel als auch in Swansea schon gebucht habe. Ich war so froh, dass ich mich schon auf Google Maps angeguckt habe, wie die besten Autorouten dahin sind. Und ich habe einfach gedacht, das kann nicht wahr sein und ich darf dabei sein. Ja. Also ich war mir so sicher, wie man gar nicht sicherer hätte sein können.
Bis zum 2-1?
Nö.
Also 2-1 war für dich trotz der Tatsache, dass es so kurz nach dem 2-0 war, waren glaube ich nur 6-7 Minuten dazwischen.
Genau, weil ich mir nach dem 1-0 eigentlich auch schon so sicher war. Also okay, ich war mir nach dem 1-0 eigentlich auch schon sicher und dachte mir, Alter, die müssten jetzt 3 Tore schießen, schaffen die doch niemals.
Jeder, der weiß, wie es ausgegangen ist, also wie jeder, der jetzt hier zuhört, weiß, wie es geendet hat, ja. Traurige Geschichte, ja. Also ich weiß nicht, irgendwie nach dem 2-1.
Ja, gut.
Ja, das war, es ist zu früh gefallen. Ne? Das ist schon sau ärgerlich. Ich meine, nur 6-7 Minuten nach dem 2-0. Also ich weiß nicht, ich habe da schon gemerkt, auch wie die Mannschaft irgendwie auch jetzt langsam zittrige Knie bekommt. Oder ist das, also, habe ich das falsch gesehen?
Ich glaube, das hast du schon richtig gesehen. Also das hast du auch direkt nach dem Tor gesehen, wie sich alle direkt angeschrien haben und versucht haben zu pushen, weil einfach jeder dasselbe gedacht hat und gedacht hat, fuck, wir haben eben noch 2-0 sicher geführt und auf einmal ist ein Anschlusstreffer gekommen. Jeder wusste auch, was die Eintracht in der Lage war, nach einem Anschlusstreffer zu leisten. Und bei dem 2-1, klar, kam mir schon mal so ein bisschen der Gedanke, aber der einzige Gedanke, den ich da hatte, war, ach, Verlängerungskacke, dann kriege ich doch meinen Zug nicht mehr. Das war das Maximum, was ich an dem Zeitpunkt gedacht habe.
Optimistisch. Okay. Immer noch optimistisch. Ja, ich habe da irgendwie dann auch schon ein bisschen, keine Ahnung, also diese Skepsis, die ich nach dem 2-0 komischerweise hatte, die ist dann halt natürlich völlig eingetreten. Ne? Und dann, dann irgendwie, was weiß ich, 15 Minuten später das 2-2. Und ganz ehrlich, was ich halt echt nicht verstehen kann. Ne? Natürlich, du kannst 2-2, das ist blöd, aber beides mal ein Innenverteidiger getroffen. Ne?
Mhm.
Das da, ich meine natürlich Mongala, das ist ein richtig guter Spieler, alles gut und schön. Aber zweimal ein Innenverteidiger, der Tore einschenkt, ja, auch wenn es, glaube ich, beides Kopfbälle waren. Ich habe schon wieder verdrängt, ja. Ist ja auch französischer Nationalspieler, alles gut und schön, aber es nervt einen doch. Und dann steht 2-2. Tja, also irgendwie habe ich danach gedacht, scheiße. Also das war für mich schon ein bisschen frustrierend. Aber ganz wirr, dass wir dann nach dem 2-2 noch das 3-2 machen. Und ich habe echt gedacht, geil, echt, wir kommen nochmal zurück und machen nach diesem Nackenschlag noch 3-2 durch Meier. Das war ja auch nur 5 Minuten später nach dem Ausgleich. Und dann habe ich echt gedacht, scheiße, geil, jetzt haben wir es. Das war der erste Moment nach dem 1-0, wo ich mich sicher gefühlt habe.
Nee, ja, also bei mir war es genau umgekehrt. Das war der Moment, wo ich mir auf einmal dachte, Eintracht, du Arschloch, du machst es immer wieder mit mir. Du lässt mich immer wieder in die Situation kommen, wo ich mir denke, boah, wir sind so geil und wir können doch was, mir hinterher einfach nur eine zu verpassen. So, und dann stehe ich da und dann sagt halt mein Stadionkumpel, der Pierre, auf einmal noch zu mir und sagt, oh, super, jetzt fangen wir uns noch eins. Ich habe nur angeguckt, sag ich, ey, halt doch bloß die Fresse, ich wollte es halt überhaupt nicht ausgesprochen wissen, was ich mir eigentlich im Inneren gerade selber gedacht habe. Und dann sagt der Typ neben mir, der rechts neben mir mal steht, sagt dann auf einmal, ja, da hast du recht. Ey, Leute, habt ihr alle einen Schatten? Seid ihr denn total doof? Wie könnten ihr sowas sagen? Ja. Und es war ausgesprochen und.
Die Fußballweisen behielten recht. Ja, also ich meine, ganz ehrlich, dass da noch 3-3 fällt, ja, durch ein Einwechselspiele und auch relativ spät. Kurz vor Schluss, ich glaube 86., 87., ja, so was darum. Ah, das war halt, also mal ganz ehrlich, das war so bitter. Wie gesagt, also ich habe das irgendwie von der Gefühlslage, ich war dann echt nach dem 3-2, war ich so euphorisiert, habe ich gedacht, geil, 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 und jetzt alles sicher halten und dann gehen wir noch eine Runde und dann haben wir noch ein bisschen Spaß in Europa. Egal, was da kommt, Neapel oder Swansea, war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch gar nicht klar. Zumindest habe ich auch, wenn ich mein internetfähiges Gerät bedient hatte, was ich dabei habe, natürlich keinen Empfang gehabt, wie das halt im Waldstadion so gang und gäbe ist. Und dann habe ich gedacht, geil, fährst du vielleicht nach Neapel, total Bock. Ich hatte ja davor, muss dazugeben, am Mittwoch davor hatte ich dann auch schon mal die Routen gecheckt, habe schon mal überlegt, okay, könntest du ja im Auto fahren, bla bla bla, weißt, total motiviert gewesen und dann sowas. Und dann kriegst du 2-3 Minuten vor Schluss noch den Ausgleich und noch schlimmer, das ist das Aus. Ja, es ist ja, ich meine, würden wir hier darüber diskutieren, dass die Eintracht das 1-1 bekommen hat, ja, das wäre scheißegal gewesen, wir wären trotzdem weiter, aber dann machst du schon 3 Tore zu Hause. Ja. Und bist am Ende des Tages ausgeschieden. Ohne Niederlage.
Wer hätte denn geglaubt, dass die Eintracht 5 Tore gegen Porto schießt?
Niemand. Ich glaube, das hätte Porto selbst auch nicht gedacht. Wenn ich jetzt lese, dass der von Secker, der Trainer, jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, die haben am Wochenende wieder gespielt, keine Ahnung, wieder nicht gewonnen. Ja, jetzt hat er schon seinen Rücktritt eingereicht, ja, weil er anscheinend psychisch am Ende ist, weil sie jetzt 4 Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Ja, solche Probleme dürfte er bei der Eintracht nicht haben. Ja, dann braucht er gar nicht erst anfangen, solche Dinge. Ja, also ich meine, dass wir überhaupt gegen Porto so gut spielen. Ja, und ich meine, okay, natürlich, wir haben jetzt 3 Tore kassiert, das war sau bitter. Aber trotzdem haben wir ein geiles Spiel gemacht. Deswegen ist es so ein bittersüßes Gefühl, was ich nach dem Spiel gegen Porto hatte. Ich meine, ich war froh, dass es nicht noch in die Verlängerung ging, ja, weil Verlängerung, dann verlierst du in der 113. Minute durch ein dämliches Tor und dann musst du nach dem Verlängerungsspiel noch am Sonntag in der Bundesliga ran, wäre noch bitterer gewesen. Aber ich kann mir nicht helfen, auf der einen Seite ein geiles Erlebnis, aber auf der anderen dieser bittersüße Moment, dass du halt doch irgendwo ausgeschieden bist.
Ohne, dass du verloren hast. Ohne, weißt dass du verloren hast. Wenn ich ins Stadion gehe und die Eintracht einfach mal wieder die Diva raushängen lässt, wir 5-0 verlieren und dann ausscheiden, so what?
Ja, richtig. Ja.
Also das ist das mieseste Ergebnis, was hätte eintreten können. Es hätte an dem Abend einfach alles passieren können, aber das war halt vom Fußballgott das Linkeste, was er machen konnte. Uns immer wieder zu zeigen, da geht was, uns in Sicherheit zu wälgen, um hinterher immer wieder eine draufzuhauen. Auch, dass das 3-2 nochmal gefallen ist, weißt du? Wenn wir die 2-0-Führung schon herschenken, okay. Aber nein, wir schießen es 3-2 und kassieren danach nochmal ein.
Ja, und dann wie? Ich meine, ganz ehrlich, wie wir das Tor auch gemacht haben. Aber ganz ehrlich, aber dann auch, wie wir es 3-3 kassiert haben, war ja auch irgendwo selten dämlich. Ich meine, es war ein Abpraller dann, den dann der Gilas verwandelt hat. Ja,
ja, der Fehler ist viel früher entstanden.
Ja, der ist im Mittelfeld entstanden, oder was?
Genau,
was?
Aber durch die behindertste Einwechslung ever, ever, ever. Also wie kann ich denn in der, keine Ahnung, 87. Minute José Lu rausnehmen und Lanić reinbringen? Also das hätte ich machen können, als wir 2-0 geführt hätten. Da hätte ich sagen können, okay, ab jetzt spielen wir die restlichen, keine Ahnung, 30 Minuten komplett auf Sicherheit. Aber doch nicht 3 Minuten vor Abpfiff. Also da ist es doch jetzt auch egal, ob der José Lu mit nach hinten rumeiert oder der Lanić in seinem allerersten Ballkontakt nach einem Einwurf den Ball verliert. Der kommt rein, wird eingewechselt, kriegt einen Einwurf zugeworfen und verliert den Ball, der dann auch direkt das Tor eingeleitet hat. Wir standen hinten unsortiert, weil wir eigentlich schon in der gegnerischen Hälfte gewesen sind. Das ist doch total, total dumm.
Boah, jetzt reibst du die Wunde, jetzt reibst du noch tiefer in die Wunde. Ich wusste nämlich gar nicht mehr genau, wie das entstanden ist. Im Zuge der Emotionen habe ich das komplett ausgeblendet.
Nee, ja. Da habe ich mich im Stadion schon drüber aufgeregt, weil ich mich halt schon wieder so krass drüber aufgeregt habe, wie ich in der 87. Minute Stürmer gegen Sechser wechseln kann. Also wenn ich Zeit spielen will, dann mache ich den Wechsel in der 89. Minute. Und guck, dass ich den Wechsel auch irgendwie in einen Slot reinbringe, wo es nicht gerade in einer spielhitzigen Situation ist, sondern dann gucke ich, dass ich einen ruhigen Moment erwische, wo der Ball irgendwo vielleicht sicher beim Torwart ist. Und dann bringe ich vielleicht mal einen Cutlets rein, damit er sich nochmal 5 Minuten die Seele aus dem Leib rennen kann oder sonst irgendwas. Aber da bringe ich doch nicht den Lanić.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Cutlet sowieso überhaupt nicht mehr gebracht wird, aber da können wir nachher noch drüber reden. Das ist ein anderer Punkt, der mir irgendwie komisch erscheint. Aber gut, ja, ich weiß, also das ist ja, dann...
Und da, wie gesagt, deswegen ist mir das halt auch so in Erinnerung geblieben.
Ja, ja, klar.
Weil ich mich halt in dem Moment schon so über den Wechsel aufgeregt habe, sehe ich halt nur, wie er einen Ball im Einwurf bekommt und ich sage noch, mein Gott, da war ja ein super Wechsel und wir kriegen einfach hinten das Ding rein. Zambrano hat sich verschätzt, passiert. Und dann waren einfach, ich glaube, Jung und Mattlung waren noch hinten, die waren unabgestimmt, wer jetzt auf wen geht. Ja, passiert. Jung ist kein Innenverteidiger. Wäre Zambrano mit hinten gewesen, mit Mattlung wäre das vielleicht nicht passiert, aber ihm ist nun mal vorne, ja, er hat sich beim Kopfball verschätzt, passiert ihm auch eher selten, in letzter Zeit jetzt häufiger. Aber dem gebe ich gar nicht so die Schuld. Der hat bis dahin auch ein echt geiles Spiel gegen Porto gemacht gehabt. Aber wie gesagt, mein Punkt ist halt einfach der Zeitpunkt
der Auswechslung, ja.
Der Wechsel an sich und dann natürlich die Unfähigkeit von Lanić einfach mal den Ball zu halten, weil nichts anderes musst du, wenn du 3-2 führst, es um alles oder nichts geht, in der Minute einfach machen.
Oh, super, jetzt war ich eigentlich ganz gut drauf, jetzt bin ich aber wieder gerade frustriert. Ja,
dann können wir ja jetzt weiterreden über Stuttgart.
Ja, ja, es ist halt, ja, ganz ehrlich, ich habe nach dem Spiel habe ich mir echt gedacht, gegen Porto, meine Fresse, wie willst du als Trainer die Jungs jetzt motivieren, weil es war halt einfach ein absoluter Nackenschlag, so spät noch ein Gegentor zu bekommen, gleichzeitig dann im Europacup auszuscheiden. Mit so einer richtig guten Leistung. Es war eine richtig gute Leistung. Natürlich haben wir 3 Gegentore gefangen, aber insgesamt war es ein geiles Spiel. Es war eine gute Leistung der Eintracht. Nicht nur Meier, auch Barnetta war gut. Ja, und Schwegler hat gut gespielt. Ja, ich meine, auch Zambrano und Mattlung, das war alles okay. Ja, das war alles okay bis richtig gut. Und dafür dann halt so einen auf den Sack zu bekommen, beziehungsweise so einen Nackenschlag verpasst zu bekommen, war bitte. Ich habe dann in der Bahn gedacht, meine Güte, da muss da jetzt echt eine Herkulesaufgabe, das ist eine Herkulesaufgabe, der muss jetzt echt sehen, wie er die wieder aufrichtet bis Stuttgart. Und Naja, ja, jetzt kommen wir zu Stuttgart. Ich sag mal so, bis zur Mitte der 70. Minute sah es auch nicht danach aus, als wäre das ein erfolgreicher Tag.
Nee, nicht so wirklich.
Naja, kommt drauf an. Also die ersten 10, 20 Minuten, die gehen ganz klar auf unser Konto. Also
ja, das stimmt.
Wir sind deutlich besser ins Spiel gestartet. Ja. Wir waren in den ersten 20 Minuten der Herr im Haus. Wir hatten die Situation voll im Griff.
Aber wir haben die Tore nicht gemacht. Wir hatten einige Chancen und dadurch, und wir haben aber die Tore nicht gemacht. Ich meine, ich glaube, in den ersten 10 Minuten hatten wir schon ein, zwei richtig gute Chancen. Ich glaube, da musste dann auch gleich mal der Ulreich eingreifen. Ich glaube, dann Kopfball musste dann parieren. Das war eine richtig gute Aktion. Fakt ist aber, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Und dann irgendwie eine Chance bekommt Stuttgart und die machen dann das Ding.
Ja.
Ich meine, ganz ehrlich, wie oft hat Hanek in der letzten Zeit nicht getroffen, ja? Und dann irgendwie, was weiß ich, Anfang 30. Minute. Es war auch, glaube ich, es war aus dem Konter heraus und dann machen die das Tor. Und irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das Gefühl war innerhalb der Kurve, weiß nicht, war es bei euch oben wesentlich besser. Ich habe so das Gefühl gehabt, es wäre alles so ein bisschen, naja, lethargisch gewesen.
Ja, aber auch, ja, ich wollte gerade sagen, also auch auf den Rängen. Also dafür, dass vorher, vorher noch groß geschrieben wurde, so von wegen das Spiel in Bremen, haben wir auch auf den Rängen verloren. War da nicht gerade so wirklich auch die Antwort zu sehen.
Sehe ich auch so. Also ich muss auch sagen, dass die Stuttgarter an dem Abend, das wollen jetzt vielleicht viele nicht so wirklich hören, aber die Stuttgarter waren zumindest in der ersten Halbzeit ziemlich laut. Das war eine richtig gute Leistung der Auswärtsfans, hatten ja auch eine Choreo dabei, das habe ich auch noch nicht so oft gesehen, die sah auch ganz nett aus. Muss man mal Ehre wem Ehre gebührt, war ganz ordentlich. Und aber wie gesagt, es ist halt alles blöd gewesen, auch das Tor von Hanek, ich meine, es war unglaublich ärgerlich, aber ich habe dann irgendwie gedacht, weißt du, Halbzeit dann 1-0 steht's gegen uns. Ich habe auch irgendwie nicht gedacht, dass sich da noch was ändert. Hätte ich zur Halbzeit in Empfang gehabt, hätte ich getwittert, kam natürlich wie immer nicht durch. Ja, es sieht wieder alles so aus wie so ein typischer Freitag, wie ein typischer Sonntag gegen VfB Stuttgart. Liegst 1-0 zurück, wirst das Spiel verlieren und dann komme ich noch zu spät zum Tatort. Ja, irgendwie nichts will an dem Sonntag funktionieren. Aber irgendwie war es dann ja doch anders.
Hätte ich aber auch auf keinen Fall voraussehen können. Also noch nicht mal zur Halbzeit, auch lange Zeit der zweiten Halbzeit habe ich nicht dran geglaubt, dass noch irgendwas passiert.
Ich auch nicht. Nee.
So, und dann kommen wir auch wieder zu dem Thema Wechsel. José Lu raus, Rosenthal rein. Dann war natürlich mein erster Gedanke, Alter, was reitet den denn jetzt, den Rosenthal einzuwechseln?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt.
Und es genau. Ist ja genau das Gleiche, ich habe es ja auch geschrieben, habe ich dann auch gedacht, Alter Falter, jetzt bringt er den Rosenthal ein, okay, er wechselt die Niederlage ein. Genau so habe ich das gedacht, okay, er will das 1-0 jetzt, das 0-1 will er jetzt halten, das wird heute nichts mehr. Also gleich in dieser negativen Grundstimmung, die ich da jetzt gegen den VfB hatte, weil naturgemäß sehen wir gegen VfB Stuttgart immer schlecht aus und jetzt kommt noch das. Ich habe echt gedacht, meine Güte, der kann doch mal zumindest versuchen, einfach mal den Cutler zu bringen, wo ich mir auch denke, meine Güte, was hat der denn verbrochen, dass der überhaupt noch nicht mal eingesetzt wird?
Das verstehe ich auch nicht.
Woche für Woche auf der Bank und dann kommt nichts. Ja, das tut, also ich weiß nicht, was er verbrochen hat, vielleicht weil er immer noch zu wenig Deutsch spricht oder was weiß ich. Aber dann kommt Rosenthal rein und ich habe echt gedacht, scheiße, das geht jetzt voll in die Hose. Muss aber sagen, dass er in der zweiten Halbzeit auch ein paar Fehler gemacht hat, aber dass die eine oder andere gute Szene auch schon vor seinem Tor hatte. Also ich muss sagen, es war ein guter Wechsel, auch schon vor dem Tor.
Ja, also hast du recht, im Nachhinein muss ich das auch sagen, aber was du halt auch im Spiel gesehen hast, war, dass halt echt Bewegung im Spiel gefehlt hat. Und da verstehe ich es dann nicht, wie ich dann einfach so einen zweiten Schlags, der halt auch so ein bisschen unbehäbe übers Spielfeld läuft, mit Einwechsel und ein Joselu, der echt viel gerannt ist, dem auch nicht alles geglückt ist, dann rausnehmen und dann ihn dafür bringen. Also ich hätte mir halt gerade in dem Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit, gerade wo du nochmal fighten musst, also ich meine, gut, dass er Jagba reingebracht hat, fand ich, war ein sehr guter Wechsel.
Auf jeden Fall.
Der bringt halt den nötigen Biss und ja, auch die nötige Spritzigkeit mit ins Spiel, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass man zudem vielleicht noch einen Schröck mit reinbringt.
Ja, ein bisschen also, Wirbel, für ein bisschen Wirbel sorgt, weil man muss ja
genau,
mal sagen,
halt einfach ein bisschen was Schnelles und ein bisschen, ja, was mit mehr Elan und was auch Kämpferisches. Und sowohl Jagba als auch Schröck, wenn die beiden reinkommen, die reißen sich auf und die rennen bis zum Gehtnichtmehr. Denen glückt vielleicht auch nicht alles, aber das sind halt Kampfsäue.
Ja, also ich meine, man muss schon sagen, dass die Eintracht in der zweiten Hälfte schon irgendwie versucht hat, das Tempo anzuziehen. Aber grundsätzlich war es ein schlechtes Spiel. Also es war wirklich kein gutes Spiel, was die Eintracht gemacht hat. Kam oft zu spät. Dann ungewöhnlich, dass Zambrano sehr, sehr unsicher war, sich viele Fehler geleistet hat.
Das war doch exorbitant, was der an Fehlpässen da drin hatte.
Ja, Fehlpässe und auch schlecht ausgesehenen Zweikämpfen. Also die ganzen Wochen, in die er zuvor in äußerster Souveränität geglänzt hat, das hat er alles an diesem Tag wirklich vermissen lassen. Kurz vor 2-0, ja, bevor das 2-0 fast passiert wäre, hat er ja auch einen kapitalen Bock gerissen. Gegen Broca war das, wo er den Ball verloren hat. Ja, das hätte ja dann 2-0 münden müssen. Hat's aber nicht.
Danke, Maxim, ey.
Ja, ohne Mist. Ja,
da habe ich halt echt schon das Totale ausgesehen.
Auf jeden Fall. Aber das war einfach keine gute Leistung. Očipka war immer, so gut er eigentlich gegen Porto war, da hatte er, glaube ich, auch eine Vorlage gegeben und war relativ aktiv. Das hat an diesem Tag auch gefehlt. Also er über die linke Seite ging bei weitem nicht so viel wie über rechts. Jeder hat auch versucht, immer jung anzuspielen. Die rechte Seite war wesentlich agiler. Muss auch sagen, dass ein Eigner mir wieder sehr gut gefallen hat. Ja. Der hat sich die Lunge aus dem Herz gerannt, Also er hat sich auf jeden Fall die Lunge rausgerannt. Das war unglaublich. Die Leistung war gut. Auch Banetta hat mir übrigens ganz gut gefallen.
Oh, ja. Richtig gut.
Also das war wesentlich besser. Da kamen übrigens auch die Ecken diesmal besser, auch wenn sie nicht zum Erfolg geführt haben, aber sie waren ein bisschen besser. Ich will es einfach mal folgen, weil wir es die letzten Wochen so kritisiert haben. Aber du merkst halt, Očipka war, es war nix. Da war ich echt froh, dass Jagba kam, der für viel Wirbel gesorgt hat. Ja, die Eintracht hat es in der zweiten Halbzeit probiert, aber so wirklich geglückt ist es nicht. Und wir hatten auch einige negative Szenen oder Erlebnisse dadurch, dass der Schiedsrichter vieles von dem abgepfiffen hat, was wir als gute Chance uns vermeintlich erarbeitet hatten, wo wir nach vorne gestürmt sind und dann abseits. Ja, das war halt ärgerlich und das hat halt den Unmut auf den Schiedsrichter natürlich auch projiziert. Und dann,
der Unmut ist ja vor Anpfiff schon da, wenn du weißt, Aitekin pfeift.
Ja.
Da gehst du ja schon mit einer Stimmung einfach rein, die schon so kurz vorm Siedepunkt ist. Und was er sich diesmal alles geleistet hat, also...
Ja, ich muss sagen, ich muss sagen, dass ich irgendwie, ich gucke ja nicht vorher auf die Ansetzung. Also ich habe das nur mitbekommen, weil der Bone FFM getwittert hat, dass der Aitekin, ja, so wie er ihn charmant umschrieben hat, ja, pfeift. Und dann war mir klar, okay, ja, da gab es schon negative Erlebnisse und genauso wurden sie jetzt auch wieder reproduziert an diesem Tag. Das war wirklich nicht schön, ja. Und dann gibt's aber so Szenen, wo du einfach weil es auch spielerisch nicht läuft, bekommst den Hass. Ne? Und dann noch die Szene, die eigentlich ein vermeintlicher Elfmeter war, war aber gar keine, wie wir dann natürlich im Nachhinein mitbekommen haben. Aber wir als Zuschauer auf den Rängen, die sehen sowas natürlich nicht. Und dann greift die Emotion um sich. Also ich war wütend. Alex?
Ich war total fassungslos. Also ich habe diesmal übrigens nicht oben im Block gesessen, sondern unten direkt an der Eckfahne. Also vorne erste Reihe.
Oh, die Fahne da. Oh.
Ja.
Aber man gönnt sich ja sonst nichts hier.
Man gönnt sich ja sonst nichts. Ist ja noch direkt neben dem Block. Also da ist ja noch nicht der Business Seats oder so, ne? Also ich habe keine Schnittchen bekommen und zu trinken gab es auch nichts.
Ich wäre sauer gewesen, sonst hätte ich so ein Lachshäppchen hätte ich nochmal verdrückt. Aber gut, ja, momentan nicht, ja, ist alles gut. Hättest du mir trotzdem mal drüber oder Popcorn oder so. Aber gut, ist jetzt hier keine Jubi-Veranstaltung. Also, Fußball.
Ja, und hab natürlich auch, ich meine, ich bin ein bisschen dichter dran da vorne, aber ich kann es da auch nicht beurteilen, ist es jetzt ein Elfer oder nicht. Aber worüber ich mich einfach so krass aufgeregt habe, ist, der Linienrichter stand halt ja ungefähr anderthalb Meter vor mir. Also zwischen mir und ihm war nur noch dieses kleine Grünstück. Und die Bande. Also, und der eigentlich fast die gleiche Sichtposition hat wie ich, überstimmt auf einmal den Schiedsrichter, der einen Meter neben dem Geschehen stand. Und das war halt einfach der Punkt, über den ich mich so oberkrass aufgeregt habe, wo ich mir gedacht habe, du Hajopai, halt doch die Fresse, was glaubst denn du da vorne jetzt gesehen zu haben? Du bist genau in der gleichen Position wie ich und maßt dir jetzt an, den Aitekin, der einen Meter nebendran steht, einfach zu korrigieren. Und dann habe ich mir natürlich auch gedacht, wenn der Aitekin schon für die Eintracht einen Elfer gibt, dann muss das kurz vor Totschlag gewesen sein.
Ja.
Ja, dann direkt vor mir hat hier der Stefan vom Block G auch gesessen. Also der hat auch nochmal so zwischen Linienrichter und mir gesessen und Fotos gemacht. Der hat dann auch direkt im Kopf geschüttelt. Und da dachte ich mir, wenn der hier durch die Kamera gelinst hat, dann muss das nochmal so schlimm sein. Und damit habe ich mich eigentlich in meiner Argumentation ohne Fernsehbilder schon komplett bestätigt gefühlt, das muss ein Elfmeter gewesen sein.
Mhm. Habt ihr euch gesehen?
Ja.
Ah, sehr gut. Ja, also ich muss halt sagen, es mag kein Elfmeter gewesen sein, das ist alles schön und gut. Aber
war's ja auch
die,
nett, aber.
Ja, aber die Entscheidungen, die davor zu Ungunsten der Eintracht gefallen sind, und auch, wie das Ganze abgelaufen ist. Du gibst der Eintracht einen Elfmeter. Sie ist erfolglos angerannt. Und dann gibst du den Elfmeter und dann nimmst du wieder zurück. Wenn du dir unsicher bist, dann konsultierst du doch gleich den Linienrichter. Aber der Linienrichter, der für mich auch den Eindruck gemacht hat, als hätte er selbst keine Ahnung. Ja, so wirklich. Und nur weil die Stuttgarter sich auch lautstark beschwert haben und dann gab es großartige Proteste. Ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt schon zweimal erlebt, dass gegen die Eintracht oder für die Eintracht ein Elfmeter zurückgenommen wurde. Ich habe es aber noch nie erlebt, als ich im Stadion war und gegen die Eintracht ein Elfmeter aufgehoben wurde. Oder für die Eintracht ein Elfmeter aufgehoben wurde. Das habe ich noch nicht erlebt, aber zweimal zu unseren Ungunsten ist äußerst unglücklich. Aber für mich war es dann so, endlich war wieder jeder wach.
Ja.
Die ganzen, die alle geschlafen haben und die alle traurig waren, noch, weil wir gegen Porto verloren haben und die sowieso keinen Sinn in diesem Spiel gesehen haben, die waren endlich wieder wach. Ob es jetzt der Unmut über Aitekin war oder sonst irgendwas oder vielleicht die Hoffnung, jetzt müssen wir erst recht die schlagen, keine Ahnung. Aber jetzt war wenigstens das Stadion wach. Aber wir wissen ja, ein paar Sekunden später hätte das ganze Ding auch wieder für den Arsch sein können.
Ja. Aber ich glaube, das war schon so eine Art Dosenöffner, ne? Also
ja.
nicht nur auf dem Platz, auf den Rängen, der Fede ist ja, der ist ja fast ausgerissen. Der stand ja fast auf meiner Höhe, als der angerannt kam. Ne? Also es war wirklich, ich war wach, die Leute im Block waren wach, die Mannschaft war wach. Und wenn wir den Elfer, wenn die Szene nicht passiert wäre und wir einfach 20 Minuten noch so weitergespielt hätten, wie es war, dann wäre das wieder so ein Spiel gewesen, da kann die Eintracht noch 3 Stunden spielen, da schießt die einfach kein Tor. Hm. Und von daher so im Nachhinein betrachtet, klar, im Stadion habe ich mich hardcore aufgeregt. Ja. Aber
nicht, nicht nur im Stadion, ich habe mich am Fernseher genauso aufgeregt. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich die aufklärenden Bilder schneller gesehen habe als ihr.
Ja. Ja.
Und deswegen meinen Puls schneller runterbekommen. Aber im ersten Moment bin ich auch wie das HB-Männchen hier durch die Bude.
Also ich kann dir sagen, alles um mich herum hat einfach nur noch geschrien und war wütend und hat auch gepöbelt und hat gesagt, der blöde Eitekin, ja, der hat uns schon öfter verpfiffen und so weiter und so fort. Also da ging es richtig heftig zur Sache. Aber diese Emotionalität braucht es auch und ganz ehrlich, es war ein geiles Zeichen, dass der Fee auch wirklich mitgegangen ist, egal wie es jetzt, was wir am Montag so alles mitbekommen haben und so weiter und so fort. Der war mit Feuereifer dabei und da hast du gemerkt, da konntest du selbst auch als Fan nicht mehr ruhig bleiben, wenn du ihn beobachtest und du hast gemerkt, jetzt ist Feuer drin. Und dann noch die geile Aktion direkt danach, ja, die uns fast den Kopf gekostet hätte, ja, aber Fakt war, der Zambrano verliert den Ball an einen, naja, auch nicht wirklich guten Burka passt zu Maxim und Maxim verpasst das leere Tor zu treffen. Ein Jahrhundertschuss, ich erinnere mich noch an Lakic gegen die Eintracht, ja, irgendwie so war auch genau dieser Schuss, dass Maxim das Tor nicht trifft, war wahrscheinlich wirklich schwieriger, aber ich danke ihm dafür.
Oh ja. Und wie ich ihm dafür gedankt habe, aber es ist echt, also aus der Situation ist es echt dreimal so schwierig, an dem Tor vorbeizuschießen, als den Ball da reinzuschieben. Also.
Ja, und aber auch geil, der Jubel dann von Mantlung danach, so, ja, Ball hat verschossen, ja. Und dann ging es weiter. Und dann warst du einfach in diesem Spiel drin. Und spätestens danach hast du gedacht, Alter, wenn die das Ding nicht machen, irgendwie werden wir doch mal eine Kugel reinschrauben, ja. Und dann ein paar Minuten später, Rosenthal.
Genau.
Unfassbar.
Aber da hatte ich auch eigentlich gedacht, ja geil, wenigstens noch das Unentschieden geholt. Da habe ich noch nicht daran geglaubt oder eigentlich auch überhaupt nicht dran gedacht, dass wir das Ding noch komplett drehen.
Nee, stimmt. Aber jetzt mal, wie das Tor überhaupt entstanden ist, das 1-1. Ne? Das muss man ja sagen, war ja ganz klar ein Fehler von Ulreich, der den Ball einfach unkoordiniert ins Mittelfeld buxiert. Ja? Aber super, muss man echt mal sagen. Russ hat gut geschaltet, Kopfball, einfach wieder zurück. Und wer steht da? Der Rosenthal, der dann das Ding eiskalt einnetzt, muss man mal sagen. Bei aller Kritik, und das darf man jetzt auch nicht vergessen, in der Halbzeit kam Rosenthal rein und hat massiv Pfiffe geerntet. Bei
das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe es danach auch gelesen, dass viele gesagt haben, wie konnte denn der Rosenthal so ausgepfiffen werden? Aber das ging entweder ein bisschen an mir vorüber oder ich empfand es nicht als so massiv. Also ich glaube einfach, dass der Wechsel kritisiert wurde. Aber ich hatte das nicht so aufgefasst, dass jetzt ein Rosenthal krass ausgepfiffen wurde, sondern also ja, es gab ein paar Pfiffe, die ich aber wirklich nicht so als so massiv empfunden hatte. Und für mich war das aber auch eher, wie kann ich denn jetzt unseren Stürmer rausnehmen?
Gut, die Frage ist, wie du solche Pfiffe interpretierst. Ich denke, das obliegt ja jedem Einzelnen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass, ja gut, Pfiffe sind Pfiffe. Der hat keiner gerufen, scheiß Rosenthal. Aber die Pfiffe, die bei dem Wechsel kamen, waren also für mein Betrachten alles um 40er, 42er herum ganz schön laut. Und das muss ich sagen. Und selbst wenn es nicht gegen Rosenthal ist, man weiß, dass er momentan kein wirklich glückliches Standing hat, dann bringen Pfiffe auch einen wirklich nicht weiter. Also ich denke, das ist halt das, was man sich grundsätzlich denken kann. Egal, ob es gegen Rosenthal oder gegen den Wechsel an sich war. Natürlich, wenn du sagst, okay, es war gegen den Wechsel, weil er nimmt den nominellen Stürmer José Lu raus und bringt dafür eine hängende Spitze. Aber nicht, ganz abgesehen davon, dass es am Ende die richtige Einwechslung war, hat es auch Sinn gemacht. Denn ich erinnere an einen Post, den die Frankfurter Rundschau mal geschrieben hatte. Und da ging es darum, dass der Rosenthal dem Meier auch besser zu Gesichte passt. Also die beiden harmonieren besser. Rosenthal reißt mehr Freiräume und ist aber auch in dem Spiel an sich ein bisschen individueller. Ich fand José Lu an dem Tag zwar unglücklich, aber er hat viel probiert. In der ersten Halbzeit ist er auch bei uns im 16er teilweise und dann auch in unserer eigenen Hälfte rumgegrätscht, aber er war glücklos. Er war bemüht, aber glücklos. Ja. Und Rosenthal hat aber mit Meier, das hast du gemerkt, gut harmoniert. Und deswegen hat der Wechsel auch schon vor seinem Tor irgendwo Sinn ergeben. Und die Krönung war dann dieses eiskalt eingenetzte 1:1. Das muss man bei der Kritik, die in den letzten Wochen an ihm mit Sicherheit nicht, spurlos vorübergeht, ja, war das eine geile Sache. Und da ziehe ich meinen Hut vor. So das Ding eiskalt einzulochen, steht Meier 1:1, das Duell auch Rosenthal gegen Ulreich, das hat er dann für sich entschieden, hat ihm ja auch durch die Hosenträger das Tor verpasst. Also das musste er erstmal machen, da habe ich echt gedacht, geile Sache. Aber Alex, du hast richtig gesagt, die waren ja noch gar nicht fertig. Die hatten ja noch Lust gehabt, weiterzumachen.
Also ich sehe es halt so, dass in beiden Toren viel Glück dabei war. Ne? Also beide Tore waren geil, aber beide Tore hatten einfach eine gehörige Portion Glück. Also eigentlich so eiskalt fand ich das Tor vom Rosenthal gar nicht. Ich fand es eher ein bisschen dumm. In so einer Situation, wo du allein vorm Torwart stehst, versuchst du nicht den Tunnel. Also da probierst du irgendwas, dass er durch die Beine gegangen ist, war nachher Glück. Aber eigentlich war es viel zu dicht am Mann dran. Vielleicht wäre es irgendwie, keine Ahnung, mit einem leichten Lupfer über die Beine ein bisschen sinniger gewesen. Da war viel Glück dabei.
Okay.
Nächste Szene, auf die wir jetzt kommen.
Ja.
Zweiter Kandidat, der nicht ganz so weit oben auf meiner Hitliste der ewigen Lieblingsspieler in Frankfurt steht, Johannes Flum. Auch da, also viel Glück dabei und eigentlich wäre es schiefgegangen, hätte ich gesagt, Alter, war's ein Vollidiot.
Ja, aber ganz ehrlich, wie er das gegen Niedermeier gemacht hat, Niedermeier sah ja im ganzen Spiel schon nicht gut aus. Ist auch wirklich kein hochklassiger Innenverteidiger. Oder Verteidiger generell, der hat ja jetzt, glaube ich, auf, weiß gar nicht, ob er innen gespielt hat, doch hat er, ja, also es ist kein hochklassiger Innenverteidiger, aber wie er das gegen Niedermeier gemacht hat, Alter, da spielt er den aus, ja, und passt dann zu Meier, der dann halt eiskalt einlocht, das war eine grandiose Aktion und ich muss echt sagen, wäre ich Trainer gewesen, wäre der Flum gar nicht mehr auf dem Platz geblieben. Denn ich hatte schon zur 80. Minute das Gefühl, dass Flum komplett am Ende ist. Der war
die ganze Zeit auf dem Boden gelegen und Krämpfe gehabt, ne?
Der hat Krämpfe gehabt, der war fertig, der war am Ende, der wollte ausgewechselt werden. Aber nix da, du bleibst bis zum bitteren Ende. Und man muss sagen, er hatte einen genialen Moment. Für mich hat er an dem Tag sowieso ganz gut gespielt, aber dieser geniale Moment, da gehören ihm nicht nur 50% des Tors, sondern 60-70% die Vorbereitung. Wie er das gemacht hat, war wahnsinnig gut. Und dann Meier vollendet in typischer Meier-Qualität. Das war ein grandioses Tor. Ich wäre zur 80. schon mit einem Unentschieden einigermaßen zufrieden gewesen, aber das 2:1 war halt der Deckel auf dem Topf und für mich ein bisschen verdammt erlösend.
Genau, vor allen Dingen, weil es uns halt auch einfach nicht so oft passiert. Normalerweise sind wir die Idioten, die kämpfen und am Ende ohne irgendwas nach Hause gehen. Normalerweise sind wir die Deppen, wie noch 2 Tage zuvor.
Ja,
wo die Mannschaft echt alles gibt und du stehst mit leeren Händen da. Wir sind diejenigen, die immer und immer wieder in der 86. Minute Tore reinkriegen. Und diesmal waren wir einfach die anderen. Wir waren diejenigen, die ein beschissenes Spiel hingelegt haben und in den letzten 10 Minuten alles gegeben haben, um die 3 Punkte zu Hause zu lassen. Und das war einfach so verdammt wichtig. Und das hat gerade nach Porto so richtig, richtig gut getan.
Auf jeden Fall. Es war der richtige Sieg zur richtigen Zeit. Und gerade weil er so unerwartet kam, auch in seinem Spielablauf, nicht nur weil Stuttgart als Gegner war, sondern weil der ganze Spielverlauf nicht darauf hingedeutet hat, dass wir das Ding noch nach Hause holen, war es einfach richtig grandios. Und es war einfach auch verdammt wichtig, wenn du überlegst, dass wir jetzt 25 Punkte haben. Stell dir mal vor, Stuttgart hätte gewonnen, dann wären sie punktgleich mit uns gewesen und wir wären tief im Abstiegsstrudel versackt. Und wer weiß, dann verklemmen die Spieler noch mehr. Da denken sie, oh scheiße, gegen Porto ausgeschieden, jetzt gegen Stuttgart verloren, jetzt kommt das Spiel gegen Hamburg. Das wäre ein Teufelskreis gewesen. Und aus dem haben wir uns jetzt einigermaßen ein bisschen Luft verschafft. Wir müssen da noch weiter dran arbeiten, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber der Sieg war wichtig, egal wie er passiert ist, dass sie jetzt Stuttgart getroffen haben, die ja in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel gemacht haben, die auch durchaus couragiert agiert haben. Da war jetzt kein Spieler, bis auf Niedermeyer, den ich halt auch irgendwo ja auch nicht sympathisch finde. Kann sein, dass er Bayer ist und deswegen ich ihn so ganz so mag, aber gut. Ansonsten, die haben ja jetzt total beschissen gespielt. Ulreich hat davor gut gehalten. Aber so ist es. Wir haben es oft genug in dieser Saison selbst schon an der eigenen Haut erleben müssen, wie es ist, kurz vor Schluss einen Knockout-Punch zu bekommen. Jetzt haben wir ihn selbst mal gesetzt. Und mit dieser Motivation müssen wir halt jetzt weitergehen. Wenn es spielerisch noch besser wird, wäre es noch besser.
Ja, aber das Ding ist ja, dann kommt sie halt wieder, die Eintracht. Ne? Da gehst du abends nach Hause, bist total euphorisiert und denkst dir, endlich die Revanche für Porto. Du schläfst abends mit einem Lächeln im Gesicht ein. Du wachst morgens mit dem gleichen Lächeln immer noch auf. Und dann machst du dein Handy an und dann liest du einfach direkt die nächste Scheiße. Und alles mit Lächeln und Freude und irgendwas ist gleich wieder dahin, weil der Fee geht. Dann hast du doch gleich morgens wieder ein Tränchen im Auge stehen.
War es bei dir so krass mit dem Tränchen im Auge?
Ich habe es morgens echt noch versucht zu verdrängen und dachte mir, ey Alex, gestern gewonnen, alles gut, hör nicht drauf, was jetzt irgendwelche Journalisten schreiben, ignorier das einfach, du weißt zwar, dass es wahrscheinlich zu 100% wahr sein wird, aber alles Wurst, ignorier es, die Sonne scheint, aber ja, also auch jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, also mir tut's halt echt richtig, richtig leid. Und wenn ich mal 10 Minuten mich hinsetzen würde und echt alle Gedanken dazu zulassen würde, glaube ich, könnte ich auch echt schon ein Tränchen ins Auge bekommen. Weil das einfach, die Entscheidung, die ist halt einfach weitreichender, wie es ist einfach nur ein Trainer weg. Also die Saison letztes Jahr, die Saison dieses Jahr, die Aufstiegssaison, das waren jetzt einfach echt richtig geile Erlebnisse. In den letzten 3 Jahren habe ich einfach Höhepunkte erlebt, die ich lange vorher nicht mehr erlebt habe. Und ich sehe es eigentlich auch auf mich zukommen, dass ich so Höhepunkte lange, lange Zeit nicht mehr erleben werde.
Ja. Siehst du mal, da gibt es ja mittlerweile einige konträre Ansichten. Ja, ich meine, ich hatte heute ein längeres Twitter-Diskussion mit dem Sunny, der hat es ja alles ein bisschen anders gesehen. Der war ja, ich will mal sagen, nicht der größte Befürworter von Fee und meint, dass im Endeffekt, wenn Fee die Eintracht verlässt, nicht wirklich viel übrig bleibt von dem, was er geschaffen hat. Also, dass er keinen dauerhaft positiven Eindruck hinterlassen hat. Ich sehe es auch ein bisschen anders.
Das ist auch so.
Ja,
okay. Da gebe ich ihm zu 100% recht. In dem Moment, wo Fee die Tür rausgeht und ja, es hängt halt ein bisschen davon ab, wer als Trainer nachfolgt. Aber
richtig, ja.
Ich glaube, dass unser Problem wo ganz anders sitzt. Und der Fee hat halt, es sind 2 Entscheidungen zusammengetroffen. Zum einen wurde in Bruchhagen die sportliche Kompetenz weggenommen und ein Hübner installiert. Und zum anderen ist Fee gekommen. Das waren einfach 2 Punkte, die Eintracht maßgeblich verändert haben. Weil in dem Moment halt nicht mehr nur der Fahnenschwenker mit die Bundesliga ist zementiert, sondern es waren halt mal 2 Leute da, die frischen Wind reingebracht haben und die auch einfach mal gesagt haben, ja, die Bundesliga ist zementiert, ja, jeder Club hat Grenzen, aber es schafft jedes Jahr einer von den kleinen Vereinen eine Überraschung zu besorgen und oben irgendwo mitzuspielen. Warum nicht mal wir? Und das hat es einfach verändert. Und ich, ja, so sehr ich ihn auch schätze, mag und eigentlich auch einer seiner größten Befürworter bin, ein Heribert Bruchhagen, ist in einem gewissen Alter und hat eine gewisse Eingefahrenheit wo du halt starke Persönlichkeiten entgegensetzen musst, und zwar zwei davon,
ja,
um dem entgegenzuwirken. Es ist gut, dass er da ist, und es ist gut, dass er immer wieder so eine Grundsolidität reinbringt, aber das darf nicht wieder die Überhand gewinnen. Und wenn ich halt manche Trainerdiskussionen jetzt höre, so Namen, die im Raum stehen, da kriege ich Angst. Also für mich ist halt Horrorszenario Thomas Schaaf. Das ist der typische Bruchhagen-Kandidat.
Ja, lass uns doch aber nochmal eins nach dem anderen machen. Jetzt kommen so viele Themen so zwischendrin. Wenn ich jetzt sage, ich meine, ich kann das verstehen mit Bruchhagen. Das gibt ja, wie gesagt, habe ich mich mit Sunny deutlich auseinandergesetzt und so weiter und so fort, weil da zwei konträre Punkte aufeinandertreffen. Fakt ist, dass Bruchhagen da nur noch ein Jahr an Kontrakt hat. Ja, das ist nach dieser Saison und danach, also jetzt diese Saison und dann nächste noch und dann ist Schluss. Er macht nur noch den finanziellen Bereich im Großen und Ganzen. Er überträgt Hübner die Aufgabe, einen Trainer zu suchen. Das heißt, dass er der Hübner, der allein verantwortlich ist. Und wenn er jetzt wieder einen holt vom Schlagefee, dann sehe ich nicht so grundsätzlich negativ. Man muss das alles mal ein bisschen objektiv sehen. Also ich meine, manche sehen Fee zu positiv, manche zu negativ. Was war's? Fee hat bei der Eintracht gute Arbeit geleistet. Ja, aber hat auch immer relativ viel Geld, auch also die Zweitligasaison. Wärst du mit dem Kader nicht aufgestiegen, da hättest du ganz groß was falsch gemacht, weil das war jetzt nicht die größte Aufgabe, mit dem Geld, mit dem Kader, was wir zur Verfügung hatten, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Das große Pluspunkt oder der große Bonus war, dass wir in der ersten Hinserie wunderbaren Fußball gespielt haben, uns in der Rückserie einigermaßen gut gehalten haben und dann was geschaffen haben, was für mich für Ewigkeit oder für die nächsten paar Jahre auf jeden Fall, also wirklich in dauerhafter Erinnerung bleibt. Und das ist der Europapokal, der uns jedem einzelnen Fan wunderbare Momente verschafft hat. Ob wir jetzt mitgefahren sind oder nicht, ob wir es am Fernseher erlebt haben, in Bordeaux oder in Porto, jetzt spreche ich schon aus wie der eine freundliche Sachse, ja, ob wir in Tel Aviv waren, das war ein bisschen blöd, aber die Fahrt muss trotzdem geil gewesen sein, oder in Zypern. Das waren alles Momente, die bleiben in Erinnerung, und die Mannschaft hat meistens auch gut gespielt und es waren rauschende Feste. Sowas bleibt in Erinnerung. Das sind Momente, deswegen halte ich auch dagegen und sage, wir sind jetzt nicht die typische graue Maus. Natürlich muss sich dauerhaft jetzt was verbessern, und du hast auch recht, und da gebe ich euch allen recht, die Kritiker von Bruchhagen sind, wenn wir nur Bruchhagen an der sportlichen Position, der sportlichen Leitung hätten, dann hätten wir ein Problem. Aber ist doch nicht der Fall.
Nee, das Ding ist gar nicht so die Entscheidungen, die er trifft oder welche Funktion er hat. Das Problem ist einfach ein emotionales, die Stimmung, die er rüberbringt. Durch seine nüchterne Art und durch sein Bekunden immer wieder zu sagen, diese Zementierung der Liga, dieses Kleinreden der Eintracht.
Hat er das in der letzten Zeit eigentlich gemacht? Weil ich meine, ich höre das immer wieder und es kommt andauernd, weil er das halt mal groß propagiert hat. Und das hat uns damals schon genervt, weil mit so einem, das ist doch ganz klar, wenn du immer nur diese Negativität ausstrahlst, Negativität bringt keinen weiter. Das ist kein Anreiz für Fans ins Stadion zu gehen, das ist kein Anreiz für irgendeinen Trainer zur Eintracht zu kommen, wenn diese Negativität sich auf das komplette Umfeld überträgt. Das ist ganz klar. Aber ich hatte das Gefühl, dass er in der letzten Zeit sich dem untergeordnet hat, der zeitweiligen Euphorie, die in Frankfurt herrschte, und teilweise auch dem freien Lauf gelassen hat. Hat er das in der letzten Zeit gemacht?
Ja.
Oder hat er es nicht gemacht? Also wenn er es gemacht hat, habe ich es interessanterweise ignoriert.
Er hat es gemacht.
Ja.
Er hat es natürlich nicht mehr so viel gemacht wie, keine Ahnung, in der ersten Halbzeit, wo wir aufgestiegen sind. Da fing es schon an, weniger zu werden, weil er halt auch gemerkt hat, da ist eine Euphorie da. Aber er bringt die Punkte immer und immer wieder. Er gibt immer wieder irgendwo irgendwelche Behinderteninterviews, wo es um Gelderverteilung und sonst irgendwas geht. Natürlich äußert er sich immer mal wieder dazu, und er äußert sich immer negativ dazu. Das ist in letzter Zeit gar nicht mehr so aufgefallen und natürlich auch gar nicht mehr so häufig da gewesen, weil, also ich meine, wie viel negative Stimmung muss ich denn verbreiten, um die Euphorie, die im Moment in Frankfurt geherrscht hat, auch nur irgendwie zu torpedieren? Und ja, auf der anderen Seite hattest du halt mit Fee jemanden, der zwar gesagt hat, ja, ist richtig, Frankfurt hat Grenzen, aber ihr seht doch, wir können trotzdem was. Und da waren natürlich auch die Argumente wieder eine ganz andere. Und das darf jetzt einfach nicht einreißen, indem du wieder jemanden hast, der so, ich meine, Fee ist ja auch eher eine, ich will nicht sagen schillernde Persönlichkeit, aber das ist schon jemand, der auch weiß, wie er mit der Öffentlichkeit umzugehen hat, der sich selbst verkaufen kann, der sich selbst ein bisschen vermarkten kann. Das ist kein Daum, der so ein Pressekasper ist und irgendwelche Vorstellungen gibt, sondern der kommt halt authentisch rüber und der hat eine Persönlichkeit, die einfach vieles überstrahlt hat. Hübner ist meiner Meinung nach noch viel zu sehr im Hintergrund. Der muss jetzt auch einfach noch einen Schritt nach vorne machen und auch ein bisschen mehr von dieser Öffentlichkeitsarbeit mit übernehmen, was er meiner Meinung nach viel zu selten macht. Und da muss einfach Bruchhagen weiter hinten bleiben, weil der kann halt mit seiner, es ist ja noch nicht mal negative Stimmung, es ist ja purster Realismus, aber den will ich doch verdammt nochmal nicht hören. Ich will doch zumindest irgendwo den Stern am Horizont sehen, nach dem ich greifen kann. Und nicht hören, der Himmel ist dunkel, Alex, da sind keine Sterne. Kannst die Hand wieder runternehmen.
Ja, also ich meine, es ist ja also interessant, dass ich da anscheinend eine selektive Wahrnehmungsstörung habe, ja. Aber das ist wahrscheinlich so, und mir ist halt auch ein Interview wieder eingefallen, da hast du vollkommen recht. Man darf halt nicht vergessen, dass Bruchhagen, trotz der Tatsache, dass er jetzt nicht mehr in den DFL-Gremien großartig tätig ist, aber zumindest meines Wissens nach, darf man nicht vergessen.
Ich wollte gerade sagen, ist er nicht?
Ich weiß, wenn das ist, dann umso mehr. Dann untermautet es die These, die ich jetzt gerade noch veranschlagen wollte. Und zwar, dass man seine Aussagen immer aus zwei Gesichtspunkten sehen muss. Einmal ist er der Vertreter der Eintracht, aber dann ist er auch der Vertreter vieler kleinerer Vereine. Das heißt, die natürlich, wenn es um die Umverteilung der TV-Gelder geht, die natürlich möglichst viel von diesem Topf abhaben wollen. Und dann ist es natürlich klar, dass du diese Punkte, damit du das Ganze änderst, auch drastischer darstellst. Ja, das ist dann vielleicht nicht nur Eintracht-spezifisch, sondern für alle kleinen. Dass wir aber sehen, dass es irgendwo anders geht. Also nicht unbedingt, wenn es ums internationale Geschäft geht, aber dass es immer wieder Vereine gibt, die dann doch überraschend hochkommen, wie jetzt Augsburg, die eine wahnsinnig gute Arbeit machen, oder selbst, ach nee, ich sag's nicht, diese Mannschaft, die mit M anfängt, ja. Also es gibt immer eine gewisse Möglichkeit hochzurutschen. Ob es für Dauer ist, das wird sich Zeit zeigen. Da müssen wir jetzt auch mal sehen, wie es mit Gladbach weitergeht. Aber da kann ich schon irgendwo verstehen, dass er ein bisschen schwarz malt. Aber natürlich, nur Realismus bringt einen auch nicht weiter. Du musst die Hoffnung haben. Und die Hoffnung ist das, was Eintracht-Fans immer auch am Leben hält. Selbst wenn es scheiße läuft. Ja, das ist es ja. Ohne Hoffnung bringt es nichts. Da brauchst du auch nicht leben. Da brauchst du auch nicht ins Stadion gehen. Deswegen, Alex, du hast vollkommen recht. Ein Punkt, sehr gut, dass du den genannt hast. Hübner ist eigentlich kaum in den Medien präsent. Ja, das muss er eigentlich auch mal, der muss offensiver werden. Ja, der muss, dass Bruchhagen gar nicht mehr großartig die Chance hat, jetzt hier vors Interview zu kommen, vors Sky-Mikrofon zu gehen. Warum wird er nicht in Hübner mal für einen Doppelpass eingeladen? Das sind solche ersten Dinge. Vielleicht, wenn er sich zu schüchtern ist, muss er das auch mal ändern. Also genau. Da sind Dinge, die, weil er ist der sportliche Leiter, er ist derjenige,
und vor allen Dingen,
die Kaderzusammenstellung notwendig und wichtig
damit ist. Ebnet er auch den Weg für den kommenden Trainer. Weil Richtig. Im Moment ist es halt einfach so, dass sämtlicher Erfolg, den wir in den letzten 3 Jahren hatten, einzig und allein dem Fee zugeschrieben wird. Aber Richtig. Da war auch ein Hübner maßgeblich dran beteiligt. Das vergessen aber ganz viele ganz schnell. Und jetzt ist es halt einfach so, nein, was, Fee geht, oh mein Gott.
Richtig,
jetzt sind wir am Ende und da muss Hübner jetzt einfach auch mal nach vorne treten und einfach auch Präsenz zeigen. Das sind jetzt so ganz kleine Sachen, aber die Eintracht muss halt jetzt auch auf so Sachen echt mal anfangen zu achten, weil du hast doch jetzt in den letzten 3 Jahren gesehen, mit was für Kleinigkeiten du in Frankfurt ein Feuer entfachen kannst,
klar,
was einfach lichterloh brennt.
Die Souveränität ist nicht da. Guck mal, wenn du dir überlegst, der hätte gestern sagen können, im Interview oder in der Pressekonferenz hätte er sagen können, relaxen Sie mal, das ist jetzt blöd und so weiter und so fort. Aber Hübner hat ja gesagt, ich habe letzte Woche meinen Vertrag verlängert. Sie können sicher sein, dass unser sportlicher Erfolg in Zukunft gesichert ist und weitergeht. Und dass wir auch in der nächsten Saison wieder ein starkes Team haben werden, wenn wir jetzt die Klasse halten. Also einfach mal so positive Sprüche. Natürlich ist es geprägt mit der Traurigkeit, dass Fee geht. Beim anderen mehr, beim anderen weniger. Aber Alex, du hast vollkommen recht. Da fehlt so das gewisse Etwas einfach. Und das muss jetzt endlich mal kommen. Ja?
Genau. Und das hat Fee aber in dieses Dreigestirn einfach mit reingebracht. Ne? Also die Rollen waren da zum Schluss relativ klar verteilt. Der Hübner mit Sicherheit ein super fleißiger Mann, der aber auch einfach viel im Hintergrund agiert hat. Bruchhagen in seiner Stoigkeit und in seiner, ja,
Ja, der Gegenpol, der Realität zurückziehende Negativpol. Ja. So ist es halt einfach, ja. Und du hast eben vorhin gesagt, bist nicht ganz sicher, ob es eine schillernde Figur war. Für mich war Fee, allein aufgrund seines professionellen positiven Umgangs mit den Medien, war er schon eine schillernde Persönlichkeit. Dann gewisse Abgeklärtheit hat gesagt.
So. Schillernde Persönlichkeit verbindest du ja eher mit so Sachen wie, keine Ahnung, also so eine Titulierung gibst du in einem Lothar Matthäus, einem Stefan Effenberg.
Muss ich fast eher sagen, das sind eigentlich geschwätzige Waschweiber. Also ich weiß nicht. Aber gut, interessante Definition.
Keine Ahnung, meinetwegen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Fischer sind auch jemand, der vielleicht, ich glaube, das hat einfach ein bisschen negativen Touch, schillernde Persönlichkeit. Nimm das schillernd einfach mal weg und eine positive, große Persönlichkeit. Das trifft es vielleicht besser.
Ja, nee, aber da, wie gesagt, stimme ich dir vollkommen zu.
Fee war halt in der Kombination der Charakter, der nach außen hin sichtbar war, an dem sich alle irgendwie festgehalten haben und so weiter. Klar haben die anderen beiden genauso an dem Erfolg dran zu tun, aber einfach Fee war halt die Person, die nach außen hin aufgetreten ist.
Ja, und auch mit einer Souveränität, so nach dem Motto, hey, wisst ihr, ich meine, ganz ehrlich, schau dir die Auftritte an, die er zuvor hatte. Beim HSV, hat vieles nicht gestimmt, oder auch in Wolfsburg, da waren viele Dinge, die sind nicht rund gelaufen, ja, wo er vielleicht auch ein bisschen Verdruss hatte. Der kam zur Eintracht und es lief auch mit der Presse gut. Das darf man auch nicht vergessen. Das war ja teilweise fast harmonisch, wie das abgelaufen ist. Der hat Leute, da ist auch mal ein Lachen über die Lippen gegangen. Solche Dinge, lockerer, flotter Spruch, das sind halt so Dinge, die dich auch als Eintracht-Fan einfach denken lassen, ja, kann man machen. Ja, und wo du nicht das Gefühl hast, oh Gott, der muss jetzt wieder ins Mikrofon stammeln, sei mal ehrlich, Funkel war jetzt auch nicht der größte Sympath, wenn es um Interviews ging, ja, und der Skipper, der hat am Ende auch nur noch die gleiche Scheiße erzählt, ja, von dem Mann mit dem dritten Bein brauchen wir auch gar nicht mehr anfangen, ja, also dann sind dann so Dinge, da warst du einfach froh, dass du einen ordentlichen Trainer hattest und das fehlt einem, und am Ende der Saison wird einem sowas natürlich fehlen. Alex hat jetzt schon einen Namen genannt, was machen wir denn jetzt?
Also der Name, den ich eben gesagt habe, also Thomas Schaaf ist für mich einfach der Beleg dafür, dass wir einen dreijährigen Ausflug gemacht haben und jetzt zur Normalität zurückkehren. Das ist für mich eine Verpflichtung von Thomas Schaaf. Ich will seine fachlichen Fähigkeiten als Trainer überhaupt nicht in Frage stellen, aber allein von seiner Persönlichkeit, von seiner Art her, ist er der typische Funkelcharakter, der typische Bruchhagen-Trainer und genau die Typ Trainer, die ich hier jetzt als Nachfolger nicht sehen will.
Das ist halt nicht dieser Charakter, den du nach außen hin so wirksam vermarkten kannst, wie es ein Fee war.
Genau. Ja. Und das ist halt auch einfach wieder so ein ruhiger Typ, der wird, wenn der Bruchhagen sagt, die Bundesliga ist zementiert, sagen, ja, da hat er recht, trotzdem werden wir am Wochenende alles geben. Habe ich keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock, ins Stadion zu gehen. Könnt ihr mich alle mal. So. Ja. Punkt.
Ja, ich meine, siehst du mal, interessant. Denn irgendwie
ich weiß, du bist ein Schaffreund. Tut mir leid, Marvin.
Es ist kein Problem. Ich weiß nicht, ich hatte gestern geschrieben, wäre die sichere Variante. Schaaf ist für mich die sichere Variante, wo du eigentlich normalerweise nicht viel falsch machen kannst, weil den jeder in der Bundesliga kennt. Er kennt die Bundesliga. Aber andererseits muss man sich auch mal die Frage stellen, deswegen, ich würde es besser finden als andere Optionen wie Bubble oder so, auf die auch noch gleich zu sprechen kommen. Aber ich würde Schaaf jetzt nicht optimist finden. Denn man muss sich die Frage stellen, warum hat es denn zuletzt in Bremen nicht mehr geklappt? Und da gibt es vielleicht viele Ideen, ja. Ich meine, es war unter anderem auch so, wurde auch kritisiert für den Fußball, den er hat spielen lassen, dass der vielleicht nicht mehr modern war. Natürlich kann es auch einfach sein, dass die Motivation weg war. Vielleicht sind es mehrere Dinge, aber man muss auch kritisch hinterfragen, warum es zuletzt in Bremen nicht mehr funktioniert hat und ob er überhaupt für den modernen Fußball noch so geeignet ist. Diese Frage muss man sich überhaupt erstmal stellen. Deswegen, ganz ehrlich, Frankfurt ist ein einigermaßen ruhiges Pflaster im Vergleich zu vielen anderen. Ja, aber nicht so ruhig wie Bremen. Das heißt, und du weißt nicht, nach so einem relativ lockeren Trainer wie Fee, der mit gut klarkam, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Schaaf jetzt so einer war, der jetzt so mediengewandt war. Ich weiß nicht, habe ich das zu negativ in Erinnerung oder ist es so?
Nee, ist so. Also genau so habe ich ihn auch abgespeichert. Also so liegt er auch bei mir. Ja, soll ich sagen? Also das ist
Okay, und wenn das wirklich so ist, dann haben wir am Ende des Tages drei Ruhige, die alle bei der Pressekonferenz nichts sagen, weil der Hübner immer noch nicht den Mund aufkriegt. Der Bruchhagen, den willst du nicht ans Mikro lassen, und der Schaf, der sagt, naja, gut, okay, das sind die Aufstellungen, fragen Sie mich was. Weißt, also, das genau. Also wenn du nur diese Leute hast, da gebe ich dir dann auch recht, weil das ist ja auch das, worauf du, glaube ich, hinaus willst. Dann hast du hier, ja, ehrlich gesagt, ein Feld der Langeweile bereitet.
Genau, und das ist halt, Langeweile ist, glaube ich, genau das Thema. Also viele Jahre vor Fee waren, auch wenn der Abstieg mehr als dramatisch war, mit der Eintracht einfach langweilig. Und die Langeweile war jetzt einfach auch mal raus, und ich will die Langeweile nicht zurück. Also das ist ein Wort, was es echt gut umschreibt. Und wie gesagt, scharf ist für mich einfach ein Signal hin, zurück zur alten Beständigkeit. Scharf ist auch jemand, mit dem kannst du heute schon einen 10-Jahres-Vertrag unterschreiben. Brauchst du gar nicht rummachen. Ja. Ganze gleich 10 Jahre, fertig. Wir gucken, dass wir immer drin bleiben. In dem einen Jahr wird es ein bisschen knapper wie in dem anderen. Irgendein Spieler wird sich schon finden. Wahrscheinlich nehmen wir dann immer die von denen, die gerade in die zweite Liga absteigen. Kriegen wir schon eine Mannschaft mit zusammen. Vielleicht kaufen wir mal einen für 2 Millionen, dann hauen wir mal einen raus. Dann sind die Fans auch wieder ruhig. Läuft. Sind die nächsten 10 Jahre sind tipptopp. Alles geordnet. Bin ich der Erste. Da gehe ich lieber zum FSV.
Ja, so. Ne? Sowieso auch nicht so uninteressant. Ich gehe auch ganz gerne zum FSV, nur wenn der FSV spielt und ich da bin, treffen die nie das Tor. Die treffen nur das Tor, wenn ich gerade nicht da bin. Dann schießen sie 6 Tore oder 5 Tore. Naja, egal. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber das Dumme ist ja, so, ich glaube, also der Zeitpunkt war ja erstens fragwürdig, warum wir ausgerechnet am Montag das sagen müssen, dass der Fee geht. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen, aber jetzt sind noch ein paar Trainer verfügbar. Das ist für mich auch einer der Hintergründe, warum wir das überhaupt zu diesem Zeitpunkt jetzt gemacht haben und dass wir jetzt nicht noch die komplette Restrampe abarbeiten müssen. Ich könnte mir wesentlich kreativere Lösungen vorstellen. Der Jesus, der Basum FFM, der hatte heute getwittert, ist denn schon ein Lautrup genannt worden? Der Lautrup, der hat gute Arbeit geleistet, unter anderem bei Swansea, hat er mega attraktiven Fußball spielen lassen. Das Ding ist, Lautrup klingt gut, aber kann einer in Frankfurt sich vorstellen, dass die Eintracht zu kreativen Lösungen greift? Ich weiß nicht, da fehlt mir momentan so ein bisschen die Hoffnung. Es gibt, du musst eigentlich mittlerweile außerhalb der Box denken, außerhalb des üblichen Bundesliga-Rahmens, weil ganz ehrlich, du hast so viel Schmutz, ehrlich gesagt, momentan, was so gerüchtet wird. Ein Fink brauche ich nicht. Also bei allem Respekt, wenn die hier mit Fink ankommen. Ja, also das ist so eine Luftpumpe, der Typ. Ja, musst du auch mal hören, was da teilweise beim HSV rumkommt. Der kann vielleicht flotte Sprüche, aber sonst kann er nix. Ja, also das war das Gegenteil. Das wäre vielleicht belebend auf einer Pressekonferenz, aber dann spielst du da, beim Trainingsplatz mit allen Spielern Mikado. Das ist auch für den Arsch. Ja, und dann hier, ich habe auch keinen Bock auf den Labbadia. Da kann ich mich noch an den Spruch damals erinnern vom Bruchhagen, der gesagt hat, hier, wenn es nach meiner Frau geht, wäre es der Labbadia, aber zum Glück hat meine Frau hier nichts zu sagen. So, also, ich hoffe, dass er daran festhält, weil der Labbadia ist für mich auch kein Supermann. Ich will ihn auch nicht
sagen. Ist vor allen Dingen auch niemand, der ein Standing hat.
Nee.
Also das ist niemand, wo ich mir denke, also den guckst du an und denkst dir, huch, wo ist denn dem sein Rückgrat hin? Wie kann denn der auf 2 Beinen laufen? Genau, und du brauchst einfach jemanden, der jetzt hier auch reinkommt und sagt, Leute, erzählt mir nichts von eurer Erfahrung, das ist das, was ich durchziehen will und das mache ich, entweder geht ihr mit oder ihr lasst es bleiben.
Auf den Punkt, denn was wichtig ist, dass die Eintracht jetzt nicht einen Trainer nimmt, der Misserfolg bei anderen Vereinen hatte, bei den letzten Vereinen. Das kann nicht sein. Das hat zwar jetzt bei Fee erstaunlich gut funktioniert. Der Fee wird übrigens auch froh sein, dass er jetzt bei einem Verein weggeht und nicht gefeuert wird, dass er selbstständig gesagt hat, ich beende das mal, weil das ist die erste Station seit vielen Jahren, die er mal von sich aus in einem klaren Verhältnis beendet. Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Aber wir müssen jetzt jemanden nehmen, der mit breiter Brust hier rangeht und sagt, ich bin der Schab, ich will, dass das so und so läuft und ihr macht das mal genauso.
Genau, und jetzt hört mir auf, dauernd noch im Fee nachzuweinen. Ich bin jetzt hier und ich hab's Ruder in der Hand.
Genau so. Wir brauchen eine starke Persönlichkeit, die Erfolge zuletzt vorweisen konnte bei einem anderen Verein. Das muss nicht zwingend der ersten Liga sein, das wäre wünschenswert. In der ersten Liga ist aber relativ wenig machbar, wenn ich diese Trainer so sehe. Da würde für mich dann vielleicht ein Runjaic reinkommen, der momentan aber auch momentan ein paar Probleme hat, da können wir auch noch gleich drüber sprechen. Weiß ich nicht, ist auch nicht die optimale Lösung, aber es muss jemand her, der mit breiter Brust in Frankfurt auftreten kann und Erfolge vorzuweisen hat und nicht nur in Frankfurt ist, weil er bei anderen Vereinen Verein gefeuert wurde. Das ist ja, aber ganz essentiell.
Da ist doch jemand im Gespräch, auf den das alles, was du gerade gesagt hast, zutrifft. Das Einzige, was ich mich bei der Personalie frage, ist, können wir uns den leisten?
Na, jetzt bin ich aber gespannt. Jürgen Klinsmann.
Nee, ich meinte Jogi Löw, der nach der WM auch arbeitslos sein wird. Was ist denn hier Huub Stevens?
Der ist auch gefeuert worden.
Genau. Und der ist ja auch schon gerüchtet worden. Und das ist im Moment einfach für mich derjenige, der genau das alles verkörpert, was ich glaube, was der Verein jetzt braucht.
Huub Stevens, echt?
Und die Frage ist halt einfach nur, würde ein Huub Stevens zur Eintracht kommen?
Er war auch schon in Nürnberg.
Können wir uns den leisten?
Oder war der nicht in Nürnberg? Weiß nicht. Ja, das ist natürlich...
Das ist jemand, der genau in die Schiene reinpasst, der mit breiter Brust kommt, der sich nichts mehr selber beweisen muss, der jahrelang Erfahrung auf dem Buckel hat, der schon viel in seiner Fußballtrainerkarriere erreicht hat, mit dem du mal einen Flachs machen kannst, der aber auch einfach hierher kommt, eine Ausstrahlung hat und eine Persönlichkeit mitbringt.
Also Persönlichkeit hat er auf jeden Fall. Ich habe erstmal Nürnberg ganz krass mit Köln verwechselt. Also er war ja schon Trainer in Köln und nicht in Nürnberg. Und ich hab nämlich an Meier gedacht, der ja mittlerweile Präsident oder also Vorstand in Gladbach ist. Also Huub Stevens ist auf jeden Fall einer, der ein Standing hat und der auch ein gewisses Charisma besitzt, ganz klar. Ist natürlich ein bisschen strenger. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau. Also die letzten Stationen waren ja nicht so von großem Erfolg gekrönt. Bei Schalke wurde auch eher weggelobt, habe ich das Gefühl gehabt.
Naja, und bei Schalke soll sich der Fee jetzt auch erstmal beweisen. Also,
du siehst ihn schon fest bei Schalke. Du siehst ihn schon ganz fest bei Schalke, ja?
Ja, also halte ich für am wahrscheinlichsten. Also gibt ja jetzt auch die ersten Stimmen, die gerade nach dem Stuttgart-Spiel laut wurden, dass er zurück nach Stuttgart geht, halte ich für absolut optionslos. Fee ist kein Trainer, der jetzt ins Ausland geht. Also Schalke, glaube ich, ist schon im erweiterten Kandidatenkreis, weil alle anderen Vereine, die Geld haben und bei denen ein bisschen mehr möglich wäre, haben entweder einen gut besetzten Trainerposten oder da hat er schon verbrannte Erde hinterlassen. Also keine Ahnung.
Ja. Hamburg
zum Beispiel.
Was würdest du denn sagen, apropos Schalke? Dieser Switch, der jetzt von einigen Medien gerüchtet wird, dass Fehn nach Schalke geht und wir Keller bekommen.
Ja, leck mich am Arsch. Keller ist doch noch schlimmer wie Schaf.
Ja, ich finde ihn auch nicht wunderbar sympathisch. War ja mal Spieler bei der Eintracht, aber mir geht...
Wenn ich euch sage, dass ich gerade Switch gegoogelt habe, um zu raffen, von welchem Trainer wir gerade reden. Mein Gott, wer ist denn Switch? Kennst du gar nicht.
Es tut mir leid.
Was haltet ihr denn von diesem Switch? Ja. Dieser Switch, den will ich nicht auf der Bank sitzen sehen.
Tut mir äußerst leid, ich werde keine englischen Ausdrücke mehr verwenden.
Keine Ahnung, der wird vor allen Dingen, wird der bei uns genau so einen Stand haben, wie er ihn auf Schalke hat. Ne? Also da ist ja auch niemand, der auch nur mal einen Funken Eigenwerbung für sich machen kann, was der sich auf Schalke alles gefallen lassen musste. Und dann wird die Eintracht hier mit ihm auch machen. Also ich meine, auch wenn wir als Fans merken, da steht uns nichts Großartiges entgegen, der wird hier auch keinen Spaß haben.
Nee, ich denke halt, ich meine, er hat sich zwar ein bisschen gemacht, jetzt mittlerweile ist er schon so ein bisschen billige Kopie vom Mentalisten Patrick Jane, ja, hat auch immer die Haare immer so ein bisschen fescher, ja, also wer Sat.1 guckt, der wird wissen, was ich meine, wenn nicht, der hat was verpasst, aber da kann sich es aber auch irgendwie in Mediathek oder so ziehen.
Gib's mir immer auf Watch Ever.
Ja, auf jeden Fall, solltest du, ist eine richtig geile Serie. Gut, aber jetzt wieder zurück zum Thema, ich denke auch, dass Keller nicht der Mann ist, aber ich finde, Huub Stevens ist ein interessanter Einwand, der mich eben erst verdutzt ließ, aber was würdet ihr denn von der Idee halten? Denn irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, es wäre eigentlich mal gar nicht verkehrt, wenn wir mal einen jungen Trainer holen würden. Und wenn wir sagen, einen jungen Trainer, da brauchen wir doch gar nicht so richtig weit zu gucken, da könnten wir ja überlegen, na gut, Alex, da ist doch ein Schur. Wollen wir den nicht mal hochziehen?
Das haben wir ja schon dementiert. Also das wurde heute schon dementiert, das ist eine vereinsinterne Lösung.
Aber mach doch ein Tandem. Ich weiß, es wurde dementiert. Aber mach doch ein Tandem. Mach doch, dass du sagst, Schur, wir wollen dich jetzt endgültig aufbauen. Der Hüb Stevens ist doch keiner, der jetzt lang großartig noch irgendwie rumtrainiert. Der hat schon vor, hat schon damals bei Schalke gesagt, dass er eigentlich aufhören will. Jetzt hat er doch nochmal einen anderen Verein trainiert. Keine Ahnung warum. Vielleicht kann er es nicht lassen. Aber sagen wir doch mal, nehmen wir doch mal Hüb Stevens und stellen ihm den Co-Trainer Alex Schur zur Seite und dass er angelernt wird. Das wäre doch die beste Alternative, dass du Schur vielleicht auch langsam ranführst. Ja, auch vielleicht auch mit eigenen Ideen, aber dann würdest du so eine Zwischenlösung für ein Jahr Hüb Stevens nehmen und Alex Schur, der dann im Jahr 2015 endgültig das Go hätte. Wäre das nicht eine Zwischenlösung?
Das wäre eine gute Lösung. Ich glaube aber nicht, dass das eine Lösung ist, die du unter einem Heribert Bruchhagen hinbekommst.
Ich glaube auch nicht, dass es eine gute Lösung ist. Also ganz im Ernst, das passt in 0,0% in das Profil, was ich gerade eben skizziert habe. Ja, und da habe ich mich einfach gedanklich schon so festgefahren, ein Schur, der, ja, also vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht, aber es ist natürlich auch schwer. Ich bringe mal ein anderes Beispiel. Wenn du irgendwo in einem Betrieb deine Ausbildung gemacht hast, dann bist und bleibst du der Azubi. Und da müssen Jahre ins Land gehen und eine gewisse Rotation in der Firma stattgefunden haben, bis du das Azubi-Image, auch wenn du längst ausgelernt hast, wieder los bist. Und das ist für mich der Schur.
Ja.
Und deswegen ist das, glaube ich, gerade genau das, was wir nicht brauchen. Also ein Schur, den kannst du, ich glaube, den kannst du reinbringen in einer Situation, den hättest du bringen können, als wenn die zweite Liga abgestiegen sind. In so Momenten kannst du so jemanden zum Helden machen und stärken. Aber in der Situation, wo wir gerade aus einer Euphorie rauskommen, den Lehrling ranzulassen, ist auch schwierig.
Ja.
Kann gut gehen, muss aber nicht und ist einfach, ich mag einen Schur, keine Frage.
Aber geht ja nicht um Sympathie, ist doch ganz klar, ich weiß, was du meinst. Es ist halt, es wird nicht so richtig gut aussehen momentan und dann hast du noch das Ding, was der René richtig gesagt hat, das passt eigentlich nicht in das typische Trainerprofil eines Bruchhagen, falls Bruchhagen noch wirklich so viel Macht haben sollte, denn erinnere dich, alle Trainer, die er geholt hat, hatten Bundesliga-Erfahrung. Das waren alles Bundesliga-erfahrene Trainer. Das war mit der Speerspitze natürlich Christoph Daum. Das war davor aber auch, es war ein Skippe, es war auch ein Funkel, das waren alles Bundesliga-erfahrene Männer. Er hat noch nie ein englisches Wort, er hat noch nie einen Neuling geholt, ja, um diesen in der Bundesliga aufzubauen. Also es wird auch nicht zu dem typischen Profil passen.
Naja, wobei in Bruchhagen ja auch nicht mehr der Profil sitzt, ne? Das haben wir eben schon gesagt. Ist heute Aufgabe von einem Hübner. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es im Moment nicht das Richtige ist für die Eintracht. Zumal, du willst ja auch den einen oder anderen Spieler einfach noch davon überzeugen, dass es sich lohnt, bei der Eintracht zu bleiben. Und es gibt viele, die einfach Alternativen haben und die überzeugt werden müssen, dass die Eintracht die bessere Alternative ist. Richtig. Weil wenn du das machst mit, wir geben nächstes Jahr einem jungen, unerfahrenen Trainer eine Chance, wo wir nicht wissen, dass das klingt nach Experiment. Also ganz im Ernst, wenn bei mir, so wenig ich es auch leiden kann, Juventus Turin vor der Tür steht und sagt, ey, willst du nicht nächstes Jahr für mich spielen? Und mir mein aktueller Verein sagt, du, ich weiß nicht, wo das nächstes Jahr so hinläuft. Wir wollten mal was ausprobieren mit einem Trainer, der heute bei uns die U23 macht. Das macht er ganz okay in der vierten Liga. Wir wollten mal gucken, wie der sich in der Bundesliga macht. Also ist jetzt kein schlagendes Argument.
Ja. Nee, nicht wenn du es so verkaufst.
Und was ist mit dem Gespenst vom Commerzbank-Trainingsplatz? Der Mann, der schon viel gerüchtet wird und den aber für mich keiner hier haben will, so kommt mir das so vor. Markus Babbel, was sagt ihr dazu? Ja, ich glaube, ihr teilt die Meinung mit der Fangilde.
Ja.
Nee.
Du hättest den gern hier.
Was heißt, ich hätte ihn gern hier? Also, wenn ich gern hier hätte, die Namen sind eben schon gefallen. Ich fand Jesus' Vorschlag mit Michael Lautrup, also kam ich nicht drauf. Als ich es heute gelesen habe, dachte ich mir, Mann, der Jesus, da haut er mal einen raus.
Auf jeden Fall, der Spanien-Experte weiß, wie der DAX läuft, ja. Und es ist ja auch so, also ich meine, lassen wir uns genau nochmal kurz über Lautrup sprechen. Der Junge hat Erfahrung. Der Junge, genau. Ja. Nee, das ist ein erfahrener Trainer mittlerweile auch.
War
ein
wunderbarer Fußballer. Sagt hier die Jugendabteilung des Podcasts.
Ja, genau. Ja, aber es war ein wunderbarer Fußballer und war und ist jetzt auch schon ein richtig guter Trainer. Wie gesagt, also zuletzt bei Swansea hat er 2 Jahre richtig gute Arbeit geleistet, war auch schon nicht schlecht bei Mallorca. Das wäre eine Idee, weil er offen, zumindest würde er für eines stehen, was dir Alex gut finden würde, und das wäre offensiven Fußball.
Ja.
Und ich denke, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, der Mann ist Däne, vielleicht spricht er ja sogar auch Deutsch. Weiß ich nicht. Aber das wäre.
Ist ja nichts, was man nicht lernen kann.
Aber wäre sicherlich nicht nachteilig und ich könnte mir das vorstellen, dass es so ist. Ja, also wie gesagt, also das wäre auf jeden Fall eine ganz gute Option. Und, aber jetzt nochmal zurück zum anscheinend überaus populären Bubble.
Ja, ich war ja mit meiner Aufzählung noch nicht ganz am Ende. Also Lautrup wäre für mich auf jeden Fall eine Option. Mhm. Dann Stevens wäre für mich auf jeden Fall eine Option. Murat Yakin. Haben wir auch noch drüber gesprochen? Wird
warum
auch
Yakin? Warum Yakin? Also, aber also ist es für dich eine Option im Kopf oder sagst du das nur, weil du es gelesen hast?
Ich habe es gelesen und habe mir gedacht, yo, ist eine Option. Also ist niemand, den ich mir ausgedacht habe. Ist, geklautes Gerücht für gut befunden.
Okay.
So, das sind die ich in den Topf packe. Yo, fände ich richtig gut. Und dann gibt es den Topf, naja, kann ich mich mit anfreunden und in den gehört Bubble.
Okay. Ja, also für mich ist Bubble halt eigentlich so eine Lösung, die ich eigentlich überhaupt gar nicht sehen will. Also für mich hat er in seinen letzten Auftritten als Trainer einen unglaublich unsouveränen Eindruck gemacht. Also wenn das Hoffenheim war, ja, der kann sich zwar die ganze Zeit irgendwelche Vereinsnamen auf seine Brust oder sonst wohin tätowieren.
Das finde ich auch sehr unsympathisch. Ich möchte auch nicht, dass der Adler zwischen 780.000 anderen Vereinssymbolen umherirrt. Ja, Hoffenheim unglücklich. Ja, Hertha auch unglücklich. Aber beides auch Stationen. Da traue ich aber auch. Also ich meine, Michael Preetz ist jetzt auch nicht unbedingt so derjenige, wo du sagst, Mann, wenn du doch an dem seiner Seite arbeitest, dann kannst du mal so richtig was reißen.
Okay,
dafür. Und erinnern wir uns, als Fee kam, Fee war ja damals schon mein absoluter Wunschkandidat. Jeder hat gesagt, ach, guck doch mal, was der in den letzten zwei Stationen hier, Wolfsburg, Hamburg und so, der kann doch gar nichts. Also man kann auch nicht immer gerade die letzten Stationen mit werten, aber Bubble ist jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, der viele Vereine kennt, der auch oft gesehen hat, wie es nicht funktioniert. Das ist jemand, der ein bisschen Persönlichkeit mitbringt. Ist jetzt nicht meine Top-Besetzung. Also wenn ich irgendwie die Wahl hätte, dass Stevens oder Bubble genommen werden, geht meine Wahl ganz klar zu Stevens. Mhm. Aber ich sehe das nicht so negativ, wie es der Rest der Fangemeinde heute gesehen hat.
Okay.
Ich meine, über die ganzen anderen Nasen, die da genannt wurden, wie, keine Ahnung, Fink, Schaf und wie sie alle heißen.
Klaus Augenthaler.
Ja, Stefan Effenberg war ja eins der
also ganz Dinge, ehrlich, die ich gehört habe. Ja, also ganz, da bin ich echt ausgeflippt. Dieser Stefan Effenberg, der eine Identität mit der Beziehung zur Eintracht hat, wie ich zum Mars, ja? Oder, also ganz ehrlich, und ich meine jetzt nicht die Süßigkeit, weil da habe ich eine ganz gute Beziehung zu. Also das sagt mir zwar meine Waage was anderes, aber es schmeckt mir wenigstens. Aber hier mir so ein Effenberg wird mir überhaupt nicht gut schmecken. Also den brauche ich auf gar keinen Fall. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob so ein Stanislavski, der auch immer wieder so langsam wieder die Bundesliga-Luft schnuppert, da bin ich auch nicht sicher, ob ich den haben will. Also da muss ich auch sagen, schwierig, schwierig. Es gibt viel Müll auf dem Transfermarkt, auf dem Trainertransfermarkt, wenn man so will. Ja, und
genau, also
ja, Alex' These untermauern würde die Tatsache, dass Bubble ja wirklich schon oft jetzt bei der Eintracht war, ne? Also so rumgelungert hat.
Das frage ich mich halt auch, ne? Also dieses Rumlungern finde ich halt auch sehr, sehr seltsam. Wie wahrscheinlich das ist, weiß ich nicht. Ich würde mir halt, wie gesagt, nach wie vor meine zwei Top-Favoriten sind einmal hier Jesus-Kandidat mit Laudrup und dann mein Wunschtrainer Stevens. Aber ich könnte mich mit Bubble einfach anfreunden. Das ging. Das wäre jetzt nicht so eine Dramalösung, wo ich von vornherein sage, Leute, falsches Signal, absolut falsche Richtung. Ich glaube, da könnte was gehen.
Aber ich denke, dass wenn das so kommen sollte, also von dem, was ich so mitbekomme, dass es einen relativ großen Aufruhr bei den Fans geben würde. Also ich weiß nicht, erinnert ihr euch damals an die Szene mit Matthäus, als Matthäus kurz vor der Unterschrift stand und er ja dann auch selbst gesagt hat, dass er eigentlich nur bei der Eintracht keinen Trainervertrag dann unterzeichnet hat oder der Vertrag nicht zur Unterzeichnung ging, weil sich so viele Fans gegen ihn ausgesprochen haben. Ich weiß nicht, ob das bei Bubble wieder ähnlich wäre.
Ja, möglich, aber da muss man auch jetzt mal so ein bisschen, ich meine, die Gerüchte kommen schon langsam, die Fanaufruhr steigt schon, da ja. muss man jetzt auch als Eintracht sich einfach auch mal, ich sag's glaube in jedem Podcast, die müssen sich auch einfach mal lernen, geschickter zu verhalten, auch im Umgang mit Fans. Ja, ich glaube, ich werde jetzt auch sämtliche Follower auf Twitter gerade verlieren, weil ich mich als erster für Bubble, glaube ich, ausgesprochen habe oder zumindest mal neutral bis positiv.
Also wenn er kommt, ist doch ganz klar, dass du auf seiner Brust einen besonderen Platz einnehmen solltest.
Ja, gab schon viele Trainer, bei denen ich gerne einen besonderen Platz eingenommen hätte. Was aber jetzt nicht unbedingt mit sportlichen Erfolgen zu tun hatte.
Naja,
gut, aber Bubble könnte da tatsächlich...
Es ist bald 22 Uhr. Die Uhr läutet. Es wird ab 18.
Ja, in 5 Minuten kehren wir nochmal zu dem Thema zurück.
Ja, nee, ist okay. Also ich muss halt sagen, was mich einfach ärgert ist oder was ich schade finde, ist, ich hätte Slomka gut gefunden. Der ist jetzt beim HSV auf verwunderlicher Weise. Den hätte ich gut gefunden. Die Alex sagt jetzt ganz klar, ne? Siehst du, so unterschiedlich sind die Positionen. Ne? Die
Rübennase kann ich nicht leiden.
Na gut.
Da will ich auch keine besondere Position einnehmen.
Na gut, siehst du mal, ja gut. Ich finde die Idee mit Murat Yakin, die du vorhin genannt hast, die hat mich irgendwie verwundert, aber andererseits ist auch eine Option, ne? Ich meine, immerhin wurde er mal Meister, jetzt mit Basel jetzt nicht so ganz unwahrscheinlich, dass man da Meister wird, wenn man da Trainer ist. Ja, also es gibt viele Namen, bin mal gespannt, wer es wird, aber es ist natürlich so, das, natürlich ist es schade, dass Fee geht. Und er hinterlässt, das wissen wir noch nicht genau, was er hinterlässt. Es ist ganz klar, dass am Ende bis zu 15 Spieler die Eintracht wahrscheinlich verlassen könnten. Also abgesehen davon, dass wir, glaube ich, 4 oder 5 geliehen haben. Wer weiß, wie es mit einem, ja gut, Schwegler aussieht, der hat eine Ausstiegsklausel. Mhm. Du hast eben Juventus Turin genannt. Wenn Juventus Turin sagt, hier, lieber Kevin, wie sieht's aus? Machst du noch ein Jahr, wechselst du dir mit dem Buffon ab und das Jahr drauf bist du Stammtorhüter oder du bist jetzt schon Stammtorhüter und bekommst jetzt ein bisschen Assistenz vom Buffon, ist ja jetzt auch nicht der unbekannteste Mensch auf Gottes grüner Erde. Dann bringt man natürlich seine Gedanken auf Bahn und könnte sich das durchaus vorstellen, das glaube ich einfach. Also es gibt viele Positionen, die dann zu klären sind. Auch ein Rosenthal hat, glaube ich, gestern oder heute im Interview gesagt, dass es schade findet, dass Fee die Eintracht verlässt, weil er auch unter anderem, naja, fast wegen ihm gekommen ist.
Ja, dann soll er nach Schalke gehen und tschüss.
Alex, du hast auch noch ein paar andere Namen im Kopf gehabt, ne?
Ja, also ich glaube, dass einfach viele Leistungsträger im Moment, also dass es schwer wird, mit denen zu verlängern. Das war letztes Jahr schon so. Die Situation hat sich dieses Jahr nicht geändert. Also ein Kandidat, um den es mir sehr, sehr leid tun würde, aber der eigentlich ganz weit oben auf meiner Ich-werde-wechseln-Liste steht, ist Sebastian Jung. Man sieht einfach, dass seine Entwicklung bei der Eintracht im letzten Jahr auch stagniert ist. Ich glaube einfach, dass er in Frankfurt nicht mehr die Möglichkeiten im Moment hat, sich weiterzuentwickeln. Der kann viel, viel mehr, als er hier zeigen kann. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Spieler, die bei der Eintracht weggehen werden zu einem größeren Verein und die dadurch noch besser werden. Ich wünsche es mir nicht. Ich würde mir wünschen, dass er auf Dauer hier bleibt und dass er es einfach hier schafft, Nationalspieler zu werden. Ich glaube nicht dran. Und ich könnte es bei ihm auch sehr gut verstehen, wenn er einfach sagt, ich will den nächsten Schritt machen und ich bin bei ihm davon überzeugt, dass er die Qualität hat, es zu schaffen. Schwegler ist für mich auch ein Kandidat. Der hat sich zu einem richtig guten Spieler hier entwickelt und ich glaube auch, dass der es packen würde, bei einem anderen Verein sich durchzusetzen. Ja. Aber bei dem sehe ich die Chancen, ihn noch zu halten, ein Tick weit größer als bei Jung. Jung ist ja für mich eigentlich schon fast weg.
Hast du eine Idee? Also, oder denkst du nur, dass er weggeht? Oder glaubst du vielleicht gleich zu Schalke? Weil da gibt es ja auch immer wieder Latentpositionen, die zu besetzen sind, wo er auch ganz gut reinpassen könnte. Was meinst du?
Ich habe noch keine konkrete Idee, wo er hingeht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich auch Ausland wird. Ansonsten ist er halt auch ein riesen Fee-Fan. Von daher, also Fee könnte natürlich schon den einen oder anderen, je nachdem, wo er jetzt hingeht, mitnehmen. Und ja, also da sehe ich aber eher die Tendenz für Schwegler, dass er jemand wird, der so ein Fee, ich nenne es jetzt einfach mal Nachläufer wird. weil das ist ja sein absoluter Vertrauter und das auch ganz zu Recht. Also der Schwegler ist einfach ja, ein absoluter Führungsspieler bei uns. Beim Trapp bin ich mir eigentlich, oder da bin ich relativ zuversichtlich, dass er noch mal mindestens das nächste Jahr bleibt. Da glaube ich einfach dran. Und ansonsten, ja, einen Zambrano zu halten, wird auch ein bisschen schwieriger. Wäre aber wichtig und glaube ich auch, dass wir das hinbekommen. Aber ja, Jung und Schwegler sind so meine Top-Wechselkandidaten, wobei Jung noch einen Tacken mehr wie Schwegler.
Ja, also ich muss auch sagen, Schwegler ist eigentlich der Kopf der Mannschaft, ist unerlässlich. Also auch egal in welcher Form oder Verfassung er ist, welche Spiele er jetzt zuletzt abgeleistet hat, was er gemacht hat, die Spiele, die er bestritten hat, die waren. Es war großer Fußball teilweise, also jetzt nicht großer Weltfußball, aber Schwegler ist ein Spieler, der über die Qualität verfügt, auch bei anderen größeren Vereinen eine tragende Rolle zu spielen, hat sich nochmal nach vorne entwickelt. Und der Fee, das wird wirklich schwer, ihn zu halten. Ich denke, man kann es irgendwie schaffen. Ich glaube auch, dass Jung vielleicht sogar wirklich nach England geht, weil in England sind viele, auch aufgrund seiner Schnelligkeit, haben großes Interesse an ihm. Da kann es gut sein, dass er dann vielleicht nach England wechselt. Wer will es ihm verdenken? Ist zwar ärgerlich, aber ganz klar wird es die Eintracht sehr, sehr, sehr schwächen, wenn ein Schwegler gehen würde. Natürlich auch ein Jung, aber Schwegler im Besonderen. Zambrano wäre auch heftig, aber da würde man wenigstens eine ordentliche Ablöse bekommen. Und Innenverteidiger kriegt man vielleicht wieder, vielleicht nicht von der Güte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ein großer Wandel bevorsteht am Ende dieser Saison zur kommenden. Und da wird auch maßgeblich davon abhängen, wer der neue Trainer wird. Das ist alles ein Kartenhaus. Das hängt alles eins mit dem anderen zusammen. Wenn der Trainer eine Hausnummer ist, wenn der Trainer eine Integrität ist, wenn der Trainer jemand ist, den die Spieler kennen, auf den sie hochschauen können, dann wäre es die Chancen für einige sind da, dass die doch bleiben. Anstatt, wenn halt jemand kommt, der keinen großen Namen hat. Das merkt Hannover auch. Korkut ist bestimmt ein ordentlicher Trainer, aber die krebsen genau auf dem Platz rum, wo wir momentan rumkrebsen. Der Diouf wird definitiv nicht über die Saison hinausbleiben. Das ist das Los eines Mittelklassevereins, wie es leider momentan auch die Eintracht noch ist. Das kann sich nur ändern, wenn wir halt eine hohe Nummer haben. Aber da müssen auch die Perspektiven da sein, die Fee in seinem Interview oder in seiner Pressekonferenz, die ich als nicht unbedingt sehr glücklich erachte, quasi negiert hat. Aber gut, das nur dazu. Seid ihr noch da?
Ja.
Ich wisch die Tränchen aus meinem Auge.
Wegen was?
Wegen Armin.
Ja, du, ich sehe das ganz nüchtern. Das ist jetzt echt blöd, dass er gegangen ist, aber jetzt müssen wir uns halt auf was Neues konzentrieren. Wie gesagt, ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, ja, und es hat auch nicht viel geglänzt. Wie gesagt, wir haben uns öfter mal über die Ein- und Auswechslung gewundert. Dann bekommt Cutlets keine Chance. Da habe ich vielleicht auch die Hoffnung, dass Cutlets unter einem neuen Trainer vielleicht ein bisschen mehr aufblüht. Also, wo ein Ende ist, gibt's halt auch mal wieder einen Anfang, ja. Oh mein Gott, jetzt muss ich aber gleich Geld bezahlen, ja. Aber Fakt ist, es ist doch so. Und vielleicht wird ein anderer dann noch ihre Chance. Vielleicht entwickeln ein paar Spieler eine neue Luft. Wer weiß. Also ich sehe das nicht nur negativ. Das kann auch was Positives bringen. Natürlich wäre es blöd. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, so viele Transferkrache hatten wir in den letzten Jahren halt auch nicht. Mit Ausnahme von Matlung, der ablösefrei war und der richtig grandios eingeschlagen ist. Das habe ich vergessen, jetzt hier zu sagen. Bei dem Spiel gegen Stuttgart, das ist ein geiler Typ. Also Matlung ist für mich einfach ein wahnsinnig guter Typ. Das war der Erste, der bei den Fans war, der mitgejubelt hat, mitgegangen ist. Alex, hast du es auch mitbekommen? Richtig geiler Typ.
Ja. Ja, also ich finde, wir hatten schon ein paar ganz gute Transfers dabei.
Ja, eigentlich schon.
Also ich meine, nicht aus den Augen zu verlieren, Zambrano ist auch ein Transfer, den wir gemacht haben. Also,
ja, aber jetzt zuletzt halt. Ja, du hast recht, am Anfang in der ersten Saison auf jeden Fall.
Was wir in der Winterpause geholt haben, Tobi Weiß, ne? Also,
sagt alles.
Ja.
Auch im Sommer war nicht so wirklich viel dabei. In der ersten Saison waren einige Kracher dabei, auch ein Aigner, den will ich in diesem Team nicht missen. Das ist für mich ein grundpositiver Fußballer. Das war eine Verpflichtung, die war grandios. Zambrano hast du auch genannt, wahnsinniger Fußballer. Also jetzt nicht von seiner Technik, aber er ist trotzdem besser. Aber es ist aber ein Typ. Und so einen Typ brauchst du und die tun der Mannschaft gut. Die findest du total beschissen, wenn sie gegen dich spielen, aber du findest sie geil, wenn sie in deinem Team spielen. Wie gesagt, Madlong war jetzt die Neueste, es war wirklich ein Kracher. Hoffentlich behält er das, weil er aber auch ein sympathischer Kerl ist. Also da muss ich sagen, natürlich waren einige dabei, aber waren auch viele Dinge dabei, wo du gesagt hast, okay, das Geld habe ich versenkt.
Hm. Ja. Ja, ganz klar. Aber ich meine, es ist immer so, ne? Also wenn von 10 Transfers 3 funktionieren, dann hast du am Ende des Tages noch eine halbwegs gute Quote.
Ja, aber wie gesagt, ich will halt sagen, es war halt nicht alles Gold, was glänzt. Deswegen ist schade, dass er geht. Ich finde da auch bestimmt jeder einigermaßen traurig. Aber es geht immer weiter, ja? Solange wir die Klasse halten. Und das muss ja sowieso jetzt das nächste Ziel sein.
Das ist jetzt das primäre Ziel, ganz klar.
Ja.
Da haben wir ja mit Stuttgart durchaus guten Schritt in die Richtung getan. Die Frage ist, was machen wir dann jetzt am Wochenende gegen den HSV draus?
Naja, also ich sag mal so, die Zeichen stehen gut. Also eigentlich, wir haben ein geiles Erlebnis in Porto gehabt. Wir haben jetzt ein paar Tage Zeit zum Durchatmen. Wir haben gegen Stuttgart einen echt wichtigen Sieg geholt mit 3 Punkten. Wir haben uns Luft in der Tabelle verschafft. Wir haben eigentlich auch so von der Psyche her die bessere Ausgangslage wie der HSV, der schon wieder auf die Fresse bekommen hat und das halt auch noch im ach so wichtigen Nordderby. Und also da haben wir den psychologischen Vorteil auf unserer Seite. Und wie gesagt, alle Zeichen stehen auf Sieg, aber wir wissen genau, was dann passiert, wenn bei der Eintracht alle Zeichen auf Sieg stehen.
Ich erinnere mich nicht daran.
Ja, das stimmt, ja. Also irgendwie habe ich irgendwie gar, ich habe nicht so das Gefühl, dass wir da jetzt 3 Punkte holen, aber ach, einer wäre schon okay. Also ich weiß nicht, natürlich Hamburg, ja, ich weiß nicht, die werden jetzt leider doch nicht die Champions League erreicht, nachdem sie jetzt leider verloren haben. Ja, ich meine, es sah ja schon alles danach aus, wir haben Dortmund geschlagen, jetzt geht's ganz klar in die Champions League. Der neue Trainer ist da, alles wird besser. Ja, jetzt scheint auch nur noch die Sonne, jetzt gibt's keine Nacht mehr und jetzt sind überall 20 Grad. Ich hab mich schon gefreut, ja. Ich habe schon gedacht, super, kann ich dann, wenn ich mal zum HSV fahre, nächste Saison irgendwie, was weiß ich, AS Monaco und PSG sehen. Ja, jetzt sieht's leider doch nicht so gut aus, weil sie ja verloren haben. Rückschlag im Nordderby, aber natürlich, die Mannschaft sieht unter Slomka schon anders aus. Und es wird jetzt nicht so, dass wir jetzt als haushoher Favorit, auch wenn wir jetzt natürlich mit einem Sieg im Rücken nach Hamburg fahren, die haben schon eine gute Mannschaft. Ich hoffe ja eigentlich, dass sich der Lasogga in der Nationalmannschaft jetzt noch komplett verausgabt und gegen uns dann nicht mehr so gut aussieht. Der
ist doch schon wieder abgereist.
Ach du Schreck, echt?
Ja. Der ist schon wieder nach Hause.
Hat er sich schwer verletzt oder nicht?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich habe nur mitbekommen, dass er wieder heim ist.
Weil so leichte Verletzungen, die lasse ich jetzt nicht gelten. Also wenn, dann sollte er schon schwerer verletzt sein. Ja, damit er wenigstens gegen die Eintracht nicht spielt. Weil das würde mich schon ein bisschen, also ganz klar, ist ein gefährlicher Spieler. Ja, natürlich auch der Kalanoglu. Die haben gute Spieler. Die müssen es halt nur aufs Tablett bekommen. Das haben sie lange Zeit nicht. Slomka scheint jetzt zumindest in der Innenverteidigung einige neue Rezepte gefunden zu haben. Das sieht ja eigentlich grundsätzlich gar nicht mehr so verkehrt aus. Fakt ist, wir müssen auf jeden Fall irgendwas mitnehmen. Sei es jetzt ein Punkt, dann könnten wir mit leben. 3 wären klasse. Aber wie gesagt, zumindest ein Unentschieden sollte drin sein, auch um den Abstand zumindest halten zu können.
Also Lasogga, Muskelverhärtung im Oberschenkel.
Ach, ist doch scheiße, der kann doch am Samstag wieder spielen.
Genau, das ist halt genau Pille-Palle-Kram.
Weißt du, jetzt mal ganz ehrlich, da wird er schon für die Nationalmannschaft nominiert, dann soll er halt auch mal probieren. Also diese ganze, Pille-Palle-Kacke. Jeder Spieler, der jetzt irgendwie einen wichtigen Einsatz hat, wird nominiert und ist dann verletzt. Das ist so Schweinsteiger-Syndrom. Ne? Wir spielen nur, wenn es mir richtig passt und wenn es ein wichtiges Spiel ist. Geht mir auf die Eier, dann sollen sie es doch sein lassen. Ist sowieso, warum ist jetzt am Mittwoch ein Länderspiel? Ja? Also kannst du nicht ausdenken.
Alles Pussis.
Ja, aber wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall zumindest einen Punkt holen, damit wir auch einigermaßen unser Ziel, nicht Abstieg, weiter vorantreiben, dann hätten wir 26 Punkte. Ich sag mal so, ich glaube, mit 36 Punkten bist du durch. Was meint ihr?
Ja, bist du dieses Jahr definitiv durch. Also, wir sind auch schon mit 33 Punkten drin geblieben.
Ja, also wollten wir nicht nur schon wieder provozieren. Also, aber du hast recht, wir waren schon mit weniger, es hat schon mit weniger geklappt, auf jeden Fall. Aber so 36 bis 38 wären schon gut und ich denke, guck mal, wir haben jetzt 25, das kriegst du auch noch irgendwie hin.
Denke ich auch. Also, wie gesagt, meine Erwartungshaltung gegen Hamburg, also auch wenn auf dem Papier alles gut aussieht, ich gehe da mit einer gewissen Skepsis rein.
Ja, zu Recht.
Gerne, gerne lasse ich mich von was Positivem überzeugen, aber ja, ich bin sehr euphorisch in Porto gestartet. Ich habe genug Enttäuschung. Also ich will jetzt auch eigentlich gar nicht mehr positiv gestimmt in irgendwas reingehen und mir wieder...
Oh Gott, soll ich dir ein Schnuffeltuch holen?
So viel zum Thema alles Pussys, ne?
Es klingt so traurig. Also ich lass mir die Euphorie nach dem Sieg, wie auch immer er geartet ist, gegen Stuttgart jetzt nicht komplett nehmen. Ja, das war für mich eigentlich so ein ultimativ wichtiger Sieg. Naja, komm, also ich fange mal mit den Tipps an. Ich sag mal 1-1.
Das wäre auch genau mein Tipp gewesen.
Meiner auch.
Na dann.
Die große Einheit im Eintracht-Podcast.
Eine Pussy-Tipp-Runde.
Ja, aber hey.
Ja, aber Alex, du tippst ja eigentlich immer nur dann unentschieden, wenn du eigentlich ja gegen die Eintracht tippen würdest, dich aber eigentlich das nicht machst, weil du das sowieso nie tust. Ist das jetzt auch wieder so ein Tipp oder ist das jetzt ein 1-1, weil du wirklich dran glaubst, dass es ein 1-1 wird?
Ja, das ist ein bisschen zweigeteilt. Also allein, weil ich glaube, dass die Vorzeichen so gut aussehen, glaube ich ja echt fast, dass wir es wieder vergeigen. Ne? Das war immer so, wenn ich, keine Ahnung, in der zweiten Liga, wenn ich gedacht habe, ey, saugeil, wir können die Tabellenspitze erobern, alle Zeichen stehen auf Sieg, dann haben wir es wieder verpasst und wir sind als Zweiter aufgestiegen. Es ist halt immer so. Wir führen 2-0 und dann denke ich mir, ey, wir sind total weiter und dann ist es halt wieder nicht so. Und ich denke mir, mein Gott, Hamburg am Wochenende ist doch eine mehr als lösbare Aufgabe. Und dann ist es halt einfach wieder nicht so. Und von daher könnte ich mir echt gut vorstellen, dass wir Hamburg in den Sand setzen.
Ja.
Aber so richtig dran glauben, dass wir da 3 Punkte lassen, tue ich auch nicht. Ja, deswegen 1-1, das ist so ein bisschen was von allem.
Hm. Ah, ja. Ein bisschen von allem mit Soße und Schaf.
Ja.
Verstehe. Okay.
Aber nicht, also scharf mit R, nicht mit 2 A.
Ich weiß, ich merke schon, du differenzierst da ganz genau. Ja, das ist, scheint ein Wunderpunkt zu sein.
Ja.
Also scharf und dieser Switch, die will ich bei uns einfach nicht auf der Bank sitzen sehen.
Du hast einfach keinen Geschmack.
Nein, ich glaube, das hattest du damals bei Skibbe schon gesagt.
Ja, stimmt. Naja, gut, ist egal. Anderes Thema. Aber wie gesagt, okay. Ja, also wie gesagt, ein Punkt, ich denke, das passt irgendwie. Und die 3 nehme ich auch mit. Aber lassen wir es mal ein Punkt sein. René, was meinst du?
Ja, auch 1-1, hatte ich ja schon gesagt. Also...
Ja, ich wollte es nur nochmal hören. Ich wollte, dass du das nochmal.
Nee, ich bleibe da konsistent dabei.
Das ist normal ein langweiliges Ergebnis.
1-1.
Okay.
Ja, noch ein langweiliger wäre ja eigentlich irgendwie 0-0, was schon nach der 3. Minute feststeht oder sowas.
Ja, ist halt mal ein Relaxer-Tag, ganz ehrlich. Bei der Eintracht hast du in der letzten Zeit jetzt auch nicht so wirklich viel, ja, wo du mal so ein bisschen durchschnaufen kannst, mal so ein gemütliches 2-0, aber mal ohne Flachs. Genau, was dir Alex gesagt hat, dass wir mal so sichere Dinge auch mal einlochen. Das wäre mal eine Aufgabe für die nächste Saison, dass wir unsere eigentliche Überlegenheit, die Jungs können doch Fußball spielen, die können es doch, die haben es gegen Porto gezeigt, dass wir diese eigentliche spielerische Klasse auch mal wirklich auf den Platz bringen und auch mal von vorne bis hinten, von der ersten bis zur 95. Minute durchbringen und so einen Sieg einfach mal ohne Herzklopfen 2-0 mal runterfahren. Das wäre mal eine Aufgabe. Das haben wir unter Fee auch in der 2. Liga, wie der Alex richtig gesagt hat, wo wir sichere Partien vergeigt haben, wo wir auch die eine oder andere gar nicht unwichtige Partie zu unseren Ungunsten gestaltet haben. Dann wäre es vielleicht mal eine Ansage, dass wir jetzt auch mal Spiele gewinnen, die wir gewinnen müssen und die wir auch gewinnen können.
Ja, was du halt jetzt auch mal brauchst, ist auch mal ein bisschen Beständigkeit. Du hast gegen Porto jetzt nicht verloren, du hast gegen Stuttgart gewonnen. Es wäre schön, wenn du gegen den HSV jetzt nicht verlierst, ja, dass du halt auch mal so ein bisschen Beständigkeit reinbringst und sagen kannst von wegen, hey, wir haben doch eigentlich eine gute Basis, auf der wir weiter arbeiten können.
Wir haben ja immerhin schon eine geile Heimserie jetzt. Ha! Bam!
Willst du jetzt wieder Statistiken von Eintracht News zitieren?
Nein, aber die ist ja, aber es ist ja, ich meine, wenn das so weitergeht, bis auf einen Unentschieden jetzt alle gewonnen in der Rückrunde, das gefällt mir, so kann es ja auch weitergehen. Und zu Hause haben wir ja wieder wichtige Partien. Ne? Danach kommt, glaube ich, Freiburg. Ja, hallo, musste halt einfach mal ganz eiskalt sein. Und diese Eiseskälte, die müssen wir jetzt endlich mal auf den Platz bringen. Die Qualität haben sie. Und von mir aus, wir haben jetzt noch nicht die Aufstellung besprochen, können wir vielleicht auch noch machen, machen wir vielleicht nicht, wer weiß es schon genau. Von mir aus kann auch der Rosenthal anfangen.
Ja, wir müssen auch nicht über die Aufstellung.
Ja, so Frage zum Schluss. Was hat Cutlets denn bitteschön getan, dass er jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt?
Ich glaube, er passt einfach ins Spielsystem nicht. Er passt nicht ins Spielsystem. Es ist, ich weiß nicht,
welches. Ja, aber warum haben wir ihn denn dann geholt? Ja, das weiß ich doch vorher, was ich für ein System spielen will.
Nee, für ein anderes Spiel, für ein anderes System als das, was wir gerade brauchen. Der einzige Vorteil, den José Lu im Moment wirklich bringt, ist, und ich glaube, das hat der Fee auch schon ein paar Mal gesagt, ist, dass er vorne, und das ist ja auch das Einzige, was der macht, der kriegt vorne Bälle zugespielt, nimmt die mit der Brust an, deckt den Ball mit seinem gesamten Körper ab, hält sich mit der einen Hand hinten noch irgendwelche Gegenspieler vom Leib, wartet, bis der Rest der Mannschaft nachrückt, gibt einen leichten Pass nach hinten und rennt dann vorne in die Spitze. Und das ist einfach das Einzige, was ein José Lu momentan von einem Cutlets unterscheidet, dass er das kann und ein Cutlets einfach ein Spieler. Ja. Was ist denn daran jetzt so lustig?
Das ist so lustig, weil es irgendwie so, ja, es ist das Einzige, was halt so Spieler irgendwie können müssen. Ne? So, also mir kommt so vor, weil wir uns halt darüber unterhalten und es ist jetzt eigentlich nicht so wirklich viel, aber du hast ja vollkommen recht, es ist halt so. Ne? Sorry,
wollte ich nicht. Ja, und das ist halt nicht sein Ding. Also das ist halt kein Stürmer, der vorne einen Ball hält, wartet, bis der Rest der Mannschaft kommt. Das ist halt einer, der spielen will. Der will sich den Ball abholen, der will ein bisschen dribbeln, der will laufen, der will von außen nach innen ziehen. Das ist halt ja eher so der spielerische Typ. Und ein Cutlets kannst du halt jetzt im Abstiegskampf. Ist halt jetzt nicht so der typische Stürmer, den du da haben willst. Was ich halt gern mal sehen würde, wäre einfach auch die zwei zusammenspielen zu lassen, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die zwei echt gut zusammenspielen können.
Welche beiden nett?
José Lu und Cutlets.
War doch so, war doch schon so. Es gab doch eine Zeit, in der Meier ausgefallen ist und dann Cutlets und José Lu gespielt haben und auch meines Erachtens, so wie ich das im Kopf hatte, gar nicht schlecht waren. Haben die beiden nicht gegen Schalke gespielt, wo wir dann irgendwie 3-3 gespielt haben? Also die Partien, die sie gemeinsam gemacht haben, die fand ich ganz gut. Da war halt Meier nicht da, aber Meier ist ein Spieler, wenn er fit ist, ist er gesetzt. Und deswegen sage ich halt Rosenthal rein, drücken wir es durch. Es ist ganz klar, es bekommt jeder mit. Das ist gar kein Geheimnis mehr, dass Rosenthal in der Mannschaft eigentlich nicht so wirklich viele Anhänger hat. Das überträgt sich anscheinend auch auf die Fans. Ich muss auch sagen, dass ich nicht nur Pfiffe auch gehört habe, sondern habe auch schon andere negative Kommentare gehört über Rosenthal, als er reinkam oder auch in der Zwischenzeit. Da wird viel kritisiert. Davon kann man sich dann auch selbst nicht komplett ausnehmen. Das kann ich auch bisweilen nicht immer verstehen.
Ich wollte gerade sagen, also da bin ich aber auch vorne mit dabei.
Ja, und
auch kein großer Fan vom Rosenthal.
Ja, aber vielleicht müssen wir es einfach mal probieren. Er hat jetzt immerhin schon 2 Tore geschossen, ja. Naja, immerhin. Ne? Also, und jetzt das Letzte gemacht, vielleicht müssen wir es einfach mal dauerhaft probieren. José Lu arbeitet viel, aber da kommt auch leider wenig bei rum.
Zu wenig raus, so.
Ja, und das ganz ehrlich, dass das Fee auf die Idee kommt, Meier rauszulassen.
Nee, glaube ich auch
eher
nicht.
Eher unwahrscheinlich.
Also, eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, ist es mir auch Bums. Also, ob jetzt vorne ein José Lu oder ein Rosenthal stehen, echt, also Bums. Mir ist wichtig, dass die zwei viel wichtigeren Positionen in den letzten Spielen richtig gut besetzt waren, nämlich auf rechts mit Aigner und links Banetta richtig gute Spiele gemacht. Das sind für mich zwei Schlüsselpositionen, über die es läuft. Und ob da jetzt in der Mitte noch ein Rosenthal mit rumfällt oder ob ein José Lu vorne ein paar Bälle hält, ja, sei es drum.
Genau. Ich denke, so kann man sagen. Also Banetta und Aigner sind aber die Jungs, die eigentlich gesetzt sind. Ne? Also das merkt man schon. Die machen Wirbel. Das gelingt nicht immer, aber Banetta versucht wenigstens mal mit den Ecken. Ecken ist ja immer noch, aber brauchen wir jetzt nicht schon wieder anfangen. Aber Banetta und Aigner versuchen es auf jeden Fall. Und Aigner ist auch so ein grundehrlicher Spieler. Der rennt um sein Leben und das finde ich einfach gut. Der probiert in jedem Spiel alles. Und sowas brauchen wir. Und da gibt es jetzt, ist auch echt scheißegal, wer da vorne rumturnt. Hauptsache, die machen jetzt die Tore, damit wir schnellstmöglich diesen scheiß Klassenerhalt endlich haben.
Ja. Sind wir uns einig?
Da sind Schwegler wir uns wieder dabei. Einig.
Ja, Schwegler wieder dabei. Das heißt, wer raus? Ja, scheiße jetzt, ne? Flum, eigentlich gut gemacht. Russ, stellst du auch nicht so gern raus, ne?
Den lässt du drin, weil du brauchst ein kämpferisches Element mit drin. Das bringt er rein. Ein Flum bringt's nicht. Also für mich wäre die Entscheidung relativ klar. Bei mir wäre ein Flum draußen. aber ich befürchte eher, dass ein Matlung draußen sein wird, dass ein Russ auf der Innenverteidigerposition spielt und dass ein Flummer an der Seite vom Schwegler spielt. Also das wäre für mich so die Aufstellung, wie schätze ich ein Fee ein. Meine Aufstellung wäre eher, dass Russ an der Seite vom Schwegler spielt und Matlung und Zambrano hinten die Innenverteidigung bildet.
Ah. Ja.
Aber bei mir würde ja auch Uchipka nicht spielen, sondern Jagba, aber auch das wird anders sein.
Ist er sicher? Ja. Ist ja sicher, so nach dem Motto, naja gut, jetzt hat ja Uchipka eine Woche Zeit gehabt, um sich zu regenerieren, jetzt reicht's.
Uchipka hatte 6 Monate Zeit, seine Verletzung auszukurieren, der kommt eine Woche zurück und ist sofort wieder gesetzt. Den wechselt der mal aus nach, keine Ahnung, 70 Minuten oder meinetwegen auch erst in der 85. Aber der ist sowas von gesetzt, keine Ahnung, also ja.
Naja gut, nehmen wir so mit.
Also nur fürs Protokoll, falls es irgendwen interessiert, ich würde auch die Eintracht trainieren. Aber auch das interessiert ja wahrscheinlich keinen.
Ach du hast Badminton-Erfahrung. Das ist gar nicht so unähnlich.
Ja. Hat auch was mit Schlägern zu tun. Oh nee.
Ja, mit Schlägern.
Es geht im entferntesten Sinne auch um eine Art Ball.
Auch ja. Irgendwas mit Ball und Netz und 90 Minuten oder so.
Jetzt wollte ich schon wieder Schläger, du hast Schläger, da wollte ich schon wieder prikante Spielernamen nennen, aber das lassen wir lieber sein hier. Ne? Das kommt die Klage doch wieder rein. Ne?
Ja.
Nein, gut. Aber gut.
Nun gut. Haben wir es für heute?
Also ich würde sagen.
Habe fertig.
Dann schauen wir mal, was das Trainer-Orakel in den nächsten Tagen so noch an Gerüchten mit sich bringt.
Ach du Scheiße. Also wir haben jetzt so eine lange Folge gemacht, da können jetzt Leute 2 Stunden im Auto fahren.
Ja, also alle,
die... Die hätten bis Neapel fahren können und hören können, was wir zu sagen haben.
Ja, ja. Was meinst du, wie lange die Folge erst geworden wäre, wenn wir es in die nächste Runde geschafft hätten?
Ach, die ganze Scheiße. Fahrt bis nach Neapel aufgenommen.
Dezidiert einzeln jede Haltestelle. Ja. Naja, gut. Lassen wir es jetzt sein.
Ja. Machen wir den Sack zu für diese Woche. Wir wünschen allen Zuhörern eine schöne Restwoche. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende. Wir wollen mindestens. Endlich wieder Samstag, genau. Nächste Woche dann wieder Sonntag, damit da nicht zu viel Kontinuität reinkommt. Nicht? Genau. Gleich mal das Negative noch hinten dran hängt.
Ja, Sonntag, weil wir hätten ja gegen Neapel spielen können.
Klack, hör jetzt auf. Ich muss positiv denken.
Genau, scheiß Neapel.
Ja. Alex, hast du denn dein Hotel wenigstens schon wieder storniert? Nicht,
dass nee, muss ich auch noch machen. Und so wie ich mich kenne, bin ich Volltrottel auch zu dämlich dafür, es rechtzeitig zu stornieren und zahle noch 800 Euro für die Kacke.
Gut. Alex hat hundertprozentig bei HRS den Sonderdeal mit Kreditkarte zahlen und keine Storniermöglichkeit.
Ich war bei booking.com.
Oh, ja, okay, alles klar.
Gut, also wir melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und werden darüber berichten, wie hoch Alex ihre Hotelrechnung am Ende tatsächlich ausfällt. Bis dahin, macht's gut.